Hey Genie, du machst ja immer Gedankenexperimente für uns. Aber wie macht man das denn eigentlich systematisch? Wie schaut man in die Zukunft? Wie kann man versuchen, die Zukunft vorherzusagen? Mach uns doch mal heute ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft der Zukunftsvorhersage.
Stell dir vor, du sitzt im Pressekonferenzsaal des Bundesministeriums für Vorausschau und Technologieplanung, MVT, im Volksmund das Morgenministerium. Du bist Ressortleiter Wirtschaft der FAZ. Vorne tritt Ministerin Eva Feldmann ans Podium. Hinter ihr leuchtet der Slogan des Hauses zur heutigen Jahrespressekonferenz: Zukunft verstehen, Gegenwart steuern. Das Ministerium existiert seit 5 Jahren. Seine Aufgabe? Szenarioentwicklung und Handlungsempfehlungen zu den zentralen Zukunftsfeldern der Gesellschaft. Das Ministerium simuliert zahlreiche Möglichkeiten, Millionen Szenarien, berechnet durch KI-Systeme, Expertengremien und geopolitische Modelle. Daraus entstehen Handlungsempfehlungen für Politik, Industrie und Länder. Die Ministerin beginnt mit dem Rückblick. Besonders stolz sei man auf die Arbeit im Bereich Außenpolitik. Vor 3 Jahren habe das Ministerium frühzeitig vor neuen Rohstoffabhängigkeiten gewarnt. Europa reagierte rechtzeitig, diversifizierte Lieferketten und verhinderte so eine schwere Versorgungskrise bei seltenen Erden. Dann folgt der Bereich Wirtschaft. Das MVT habe früh Zukunftsfelder identifiziert: KI-Infrastruktur, Quantentechnologie, Energiesysteme und resiliente Plattformökonomien. Förderprogramme, Investitionen und industrielle Forschung seien gezielt in diese Bereiche gelenkt worden. Die Ministerin lächelt zufrieden.
Deutschland und Europa gehören heute in zahlreichen Zukunftstechnologien zur Weltspitze.
Du blickst auf die Zahlen in der Pressemappe und plötzlich wird dir unwohl. Du meldest dich.
Frau Ministerin, stimmt es, dass die industriellen F- und E-Investitionen in den letzten 5 Jahren fast ausschließlich in die vom MVT empfohlenen Bereiche geflossen sind?
Die Ministerin nickt. Du sprichst weiter.
Im europäischen Maschinenbau sind die Patentanmeldungen im selben Zeitraum um fast 60% zurückgegangen. Unternehmensgründungen sogar um 70%. Gegenüber Asien und den USA verliert Europa gerade massiv an technologischer Breite.
Im Raum wird es still.
Hat das Ministerium eine ganze Volkswirtschaft auf zu wenige Zukünfte optimiert?
Die Ministerin verschränkt kurz die Hände.
Unsere Aufgabe war nie, Innovation zu verhindern. Unsere Aufgabe war es, Risiken früh sichtbar zu machen und Ressourcen verantwortungsvoll zu lenken. Die Entscheidungen haben am Ende immer noch Unternehmen und Investoren getroffen.
Einige im Raum nicken.
Und Hand aufs Herz. Wer investiert heute noch freiwillig Milliarden gegen die wahrscheinlichste Zukunft?
Du blickst noch einmal auf die Zahlen vor dir. 70% weniger Patente. 60% weniger Gründungen. Plötzlich verstehst du das eigentliche Problem. Nicht das Ministerium hat Innovation verboten. Die Gesellschaft hat einfach aufgehört, an ungeplante Zukunft zu glauben. Risikoreiche Ideen gelten inzwischen als irrational. Investoren folgen Prognosen. Universitäten optimieren sich auf Zukunftsscores. Unternehmen entwickeln lieber sichere Technologien statt mutige Visionen. Vielleicht stirbt Fortschritt nicht durch Krisen, sondern durch perfekte Planung.
Ja, wir sind ja bekannt dafür, dass wir gerne in die Zukunft schauen, aber wir machen das häufig so eher mit Bauchgefühl, würde ich sagen. Natürlich recherchieren wir auch ganz gut, aber man kann da natürlich auch ganz anders rangehen, nämlich sehr systematisch und zum Teil auch wissenschaftlich. Und darüber soll es heute gehen, da möchten wir drüber diskutieren. Mein Name ist Tommy Falkowski. Ich bin amateurhafter Zukunftsforscher hier am Fraunhofer IEM, der meistens daneben liegt. Wie immer mit dabei heute Roman Dumitrescu, der Magic 8-Ball unseres Instituts. Und wir haben gedacht, bei diesem Thema, da holen wir uns heute mal kompetente Unterstützung wieder mit ins Boot.
Genau. Katharina Hölzel mit dabei. Wir kennen uns ja schon länger. Katharina ist Institutsleiterin des Fraunhofer IAOs und des IATs an der Uni Stuttgart, Professorin dort, also Professorin-Kollegin. Und wir beide zusammen machen auch ein Symposium zum Thema Vorausschau und Technologieplanung. Deswegen sind wir regelmäßig bei dem Thema im Austausch. Und ich dachte, das wäre eine coole Gelegenheit, von der Fahrt noch von Stuttgart nach Brandenburg oder Berlin hier einmal vorbeizukommen und hier Stopp zu machen und einfach bei unserem Podcast mitzumachen.
Genau.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich fand die Idee auch cool und habe sofort gesagt, lass uns das mal machen. Denn letztendlich, selbst wenn wir uns dann immer häufig sehen, sprechen wir eigentlich hauptsächlich über Organisatorisches, also über Planung und nicht so viel über die Zukunft. Also insofern super.
Ja, und in diesem Sinne möchten wir heute tatsächlich das Thema einmal beleuchten. Also wie geht man an das Thema Zukunftsplanung, Zukunftsvorausschau ran? Sicherlich ein Thema, was nicht ganz neu ist, sondern schon auch eine längere Historie hat. Aber gerade in aktuellen Zeiten hat man ja das Gefühl, viele Leute versuchen tatsächlich Dinge vorherzusagen. Wie schafft man es denn, da möglichst richtig zu liegen? Ist das überhaupt möglich, da richtig zu liegen? Letztendlich kann ja niemand in die Zukunft schauen, aber wie kann man das denn systematisch machen, sodass man zumindest viele Optionen hat, die man in Erwägung ziehen kann?
Ja, absolut. Wir wollen jetzt hier keine trockene Vorlesung machen, über welche Methoden es alles gibt. Wir werden, denke ich, ein bisschen kurzen Abriss machen, sodass man das auch mit wenig Hintergrundwissen ganz gut einordnen kann. Aber es geht vor allem, glaube ich, so ein bisschen um die Historie des Themas auf der einen Seite. Das ist ja etwas, was uns Menschen ja schon immer bewegt hat, zu wissen, was kommt als nächstes, um uns darauf einzustellen. Das ist absolut nichts Neues. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass wir als Menschheit momentan das Gefühl haben, obwohl wir so viel wissen oder vielleicht, weil wir so viel wissen, dass wir noch mehr das Gefühl haben, dass wir irgendwie noch uns noch unsicherer fühlen. Also es ist ja dieses Überinformiertsein vielleicht. Und das Gefühl finde ich schon sehr präsent. Und da wollen wir definitiv drüber sprechen und vielleicht auch, wie solche Themen wie KI hier mit reinspielen werden, die ja vermeintlich das Problem eher nur verstärken an der Stelle, weil sie noch mehr Wissen mit reinbringen oder zumindest es sichtbarer machen, aber vielleicht auch nicht unbedingt die richtigen Schlüsse und vielleicht auch eine Komplexität mit reinbekommen, die für uns Menschen, die wir die Entscheidung treffen, nicht einfacher macht. Und das finde ich mega spannend, auch mit dir darüber zu diskutieren und mit dir, Tommy, sowieso, welche Meinung, Perspektiven ihr da habt. Und vielleicht an dich die erste Frage zum Einstieg. Hast du momentan ein spannendes Vorausschau-Projekt, an dem du gerade hirnst oder an dem du gerade mitwirkst, was du hier mal in den Raum werfen würdest?
Ja, also wir haben im Moment, oder das ist eigentlich in meiner Rolle eben als Technologiebeauftragte der Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, haben wir einen Foresight-Prozess gestartet für das Land Baden-Württemberg, weil wir eben gesagt haben, das Land Baden-Württemberg ist so wie viele andere Bundesländer, aber schon irgendwie nochmal besonders von der Transformation getroffen. So, jetzt habt ihr natürlich auch hier Automobilzulieferer im Umfeld, aber Baden-Württemberg trifft das gerade schon ziemlich stark. Und was mir aufgefallen ist, ich habe vor 3 Jahren diesen Job angetreten und bin mit Zukunftsbildern gestartet. Ich habe gesagt, pass mal auf, ihr Lieben, hier passiert gerade ganz viel. Und damit man sich das vorstellen kann, du hast es gerade schon angesprochen, wir tun uns als Menschen da immer wahnsinnig schwer mit, uns was vorzustellen, wenn wir es auch irgendwie nicht visualisieren können. Das heißt, ich habe dann einfach 3 Workshops gemacht, habe ganz viele Menschen aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, aus der Gesellschaft eingeladen und habe gesagt, so, was sind denn eure Zukunftsbilder für Baden-Württemberg? Und das war echt so rough gesketcht. Das war jetzt nicht sehr, wir kommen wahrscheinlich gleich noch auf den ordentlichen Prozess, das war einfach gemacht. So, und mit diesen 5 Zukunftsbildern bin ich angetreten, habe gesagt, so, ich glaube, das sind Zukunftsbilder für Baden-Württemberg und als Technologiebeauftragte möchte ich daran mitarbeiten. Und das ist auf total positive Resonanz gestoßen, dass die Menschen gesagt haben, ja, toll oder nee, überhaupt nicht. Aber dann sind wir darüber in die Diskussion gekommen. Und dann habe ich letztendlich 3 Jahre darauf hingewirkt, dass ich gesagt habe, das war ja jetzt echt so spontan gemacht, lass uns doch mal einen Prozess starten. So, und diesen Prozess, den haben wir jetzt gerade gestartet und das ist echt spannend. Also wir haben ganz bewusst gesagt, wir gehen nicht zu weit in die Zukunft. 2035 ist schon eigentlich fast zu weit, kann man so sagen. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem Thema Maschinenbau, klar, in Baden-Württemberg, und mit dem Thema biobasierte Materialien. Und das ist echt spannend, das jetzt mal so ein bisschen mit zu begleiten.
Okay, und diese 5 Zukunftsbilder, die sind dann aber auch, sag ich mal, Zukunftsbilder, die unterschiedliche Szenarien darstellen?
Nein, tatsächlich nicht, sondern wir haben sie einfach für 5 verschiedene Branchen gemacht, damit es so ein bisschen besser vorstellbar war. Ne? Also Thema Mobilität, Thema Cybersecurity, Thema Medizintechnik, sehr visuell, da hat uns die KI wunderbar geholfen. Aber ich habe eben gemerkt, du brauchst etwas, was du sehen und anfassen kannst, damit die Menschen dann genau in diese Diskussion kommen.
Ja, absolut. Ich meine, darüber werden wir noch sprechen, dass der Vorausschau-Prozess ein sehr sozialer Prozess am Ende des Tages ist, wenn man richtig gut macht. Ich muss gleich dran denken, weil ich tatsächlich auch gerade einen Vorausschau-Prozess fahre und Strategieprozess, nicht ganz Baden-Württemberg, das ist natürlich deutlich beeindruckender, aber für Ostwestfalen-Lippe gerade, weil wir haben ja einen Spitzencluster, It's OVL, intelligente technische Systeme Ostwestfalen-Lippe. und uns treibt natürlich rum, wir sind auch sehr stark Maschinenbau und sehr starker Industriecluster. Wie sieht eigentlich die KI-basierte Industrie, zu der wir ja uns zählen müssen, weil sonst, also KI-basiert meine ich jetzt nicht nur OpenAI oder so, sondern alle, die jetzt dahinter irgendwie noch an dem ganzen Thema davon betroffen sein werden. Wie sieht eigentlich klassische Industrie durch KI, wie verändert sich die? Bin ich auch dabei, nicht in 20 Jahren, sondern das wird uns in 5 Jahren, glaube ich, schon hart disruptieren. Und da müssen wir uns darauf einstellen, den haben wir jetzt gestartet. Und bei mir war der Auslöser, das kann ich mir noch gut erinnern, eine Frage von tatsächlich von dem Bürgermeister hier von Hamm. Der war mal bei mir neulich, die bauen ein großes Rechenzentrum hier ins Lippetal rein. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, wie viel Rechenleistung in 5 Jahren braucht eigentlich ItzOWL? Mhm. Und da habe ich gesagt, ich glaube, die Frage hat sich noch nicht mal ein Unternehmen hier gestellt, weil es ja dann mit so vielen strategischen Fragen wie Souveränität, ne, dass die Daten praktisch in der Nachbarschaft sind, dass man Zugang hat überhaupt zu wie viel Rechenpower, das ist alles noch Dinge, die momentan, glaube ich, die Unternehmen auch massiv verunsichern, auch wir uns als Wirtschaftscluster, sage ich mal, und Technologiecluster, von der Forschung bis in die Unternehmen rein. Ich finde das mega spannend, weil es trifft ja am Ende des Tages uns ja auch alles persönlich als Mitarbeitende in diesen Organisationen, was eigentlich KI ja für so ein Riesenfeld wie Industrie gerade macht. Da würde ich mich gerne auch austauschen, das können wir im Nachgang dann mal machen, weil ich glaube, da gibt es einige Parallelen.
Aber kurze Rückfrage, hast du denn diese Frage mal weitergegeben an die Unternehmen? Wie viel Rechenkapazität erwartet ihr oder braucht ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Da sind wir jetzt genau dran. Deswegen.
Denn das glaube ich, also ich wüsste kein Unternehmen.
Die Fragen haben die alle noch nicht auf dem Schirm.
Ja.
Ich kann auch von einem, dass ich zum ersten Mal mit dem Geschäftsführer darüber gesprochen habe, bei uns auch im Cluster, will jetzt keine Namen nennen, weil das steht praktisch für alle anderen genauso. Dann wurde erstmal gesagt, ach Roman, wir machen das doch schon, wir haben doch unsere Strategie-Roadmaps, wir sind doch alles dran. Und ich sage, ja, aber was macht ihr mit dem heutigen Mindset? Ja. Mit dem heutigen, wie ihr glaubt, wie jetzt KI gerade funktioniert und nicht, wie es in 5 Jahren funktioniert wird. Und überleg mal, hättest du jetzt ein Bild vor 4 Jahren gemacht zum Thema KI, wie gut das heute gepasst hätte, nämlich gar nicht. Und das hat schon so einige Augen geöffnet jetzt. Aber da sind wir jetzt dran, da starten wir. Ja. Und bis Ende des Jahres wollen wir dann tatsächlich so einen Strategieprozess komplett durchfahren. Wir werden auch mal durch die ganze Welt reisen, um auch vor allem nicht im eigenen Saft zu schmoren. Und mal auch so, es ist so ein zweiteiliger Prozess, weil wir wollen ja wissen, wie sieht die Welt aus. Aber ich will auch so ein bisschen Augen öffnen bei uns selber hier vor Ort, dass sich die Welt gerade da massiv ändert.
Mhm. Vor wenigen Tagen beispielsweise hat OpenAI ein Programm angekündigt, wo Unternehmen tatsächlich Rechenkapazitäten jetzt schon sozusagen sich blocken lassen können. Die können quasi einen Langzeitvertrag abschließen für mehrere Jahre. Mit
Optionsscheine auf KI-Kapazität.
Und da sieht man einmal, wie viel Dynamik in dem Thema ist. Die Rechenkapazitäten werden gerade wohl knapp in manchen Bereichen. Manche haben tatsächlich zu wenig investiert. Anthropic hat da insbesondere auf die falschen Karten gesetzt und zu wenig in Rechenzentren investiert und merkt man quasi in der Servicequalität. Und ich glaube, das ist eine super spannende und wichtige Fragestellung, die sich einfach tatsächlich heutzutage viel zu wenige aktuell stellen. Gerade würde ich sagen, in Deutschland sind wir da noch nicht gut da drin, das wirklich jetzt zu thematisieren und uns diese Fragen zu stellen. Das heißt, ich glaube, dieser Vorausschauprozess ist tatsächlich extrem wichtig und ich hoffe, dass wir am Ende schlauer dastehen, als es heute der Fall ist.
Und eigentlich wäre es ja total wichtig, wenn wir nämlich dann diese unterschiedlichen Foresight-Prozesse, deinen, unseren und das gibt es bestimmt auch in anderen Bundesländern für andere Unternehmen zusammenführen, denn wir sehen ja auch, also klar, wir bauen gerade Rechenkapazitäten auf, ihr baut was auf, in Brandenburg baut Schwarz-IT großes Rechenzentrum, aber es ist so, wie du sagst, im Zweifel reicht es überhaupt nicht, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir gehen im Moment von einer statischen Planung aus. Ja. Wenn Taiwan morgen fällt, dann werden wir auch keine weiteren Rechenzentren mehr bauen können. Was machen wir denn dann?
Ja.
Und das fehlt mir total. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Wir haben jetzt gerade über die Wirtschaft gesprochen. In der Politik ist das dasselbe, aber auch in der Gesellschaft. Dieses Denken in Zukünften. Mhm. Ja, also selbst wenn wir jetzt sagen, das ist die KI-Zukunft und dann brauchen wir so und so viel Gigabyte Rechenzentrum-Kapazität. Aber wir brauchen ja dann auch diese Vorausschau, was passiert, wenn Taiwan fällt, was passiert, wenn die Energie nicht mehr finanzierbar ist. Ja, ich habe gestern mit einem Übertragungsbetreiber gesprochen, der sagte, Frau Hölzer, stellen Sie sich das so vor, wir bauen das Flugzeug um, während es fliegt. Und das ist halt echt ein krasses Bild. Ja? Ja. Und diese ganzen Akteure, die müssen wir halt zusammenführen.
Ja, also das ist ja sehr viel, sag ich mal, technische und Wirtschaftsseite. Und dann gibt es natürlich auch noch die Seite der Leute. Mustafa Suleiman, CEO vom AI-Bereich von Microsoft, hat jetzt vor wenigen Tagen gesagt, er glaubt, in 18 Monaten würden alle White-Collar-Jobs, also alle, sag ich mal, Bürojobs, alle kognitiven Arbeiten in Unternehmen vollständig durch KI automatisierbar sein. Und sowas schürt natürlich eine unglaubliche Unsicherheit und führt natürlich dazu, dass auch Menschen verunsichert werden. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir uns wirklich Gedanken machen, wie können wir uns denn da aufstellen? Ich glaube nämlich nicht, dass quasi diese eine Aussage jetzt notwendigerweise das der Weg ist und das Szenario ist, das sich am Ende durchsetzen wird. Aber, sag ich mal, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, nee, passt schon alles, das ist, glaube ich, tatsächlich die schlechteste Strategie.
Aber was würdest du denn dazu sagen, was Soleimani gesagt hat? Ich meine, du bist ja da richtig vom Fach, weil du ja auch vor allem arbeitswissenschaftliche Untersuchungen ja auch machst und aus dem Feld kommst. Es gibt ja auch diese Spiegelcover, die immer irgendwie, keine Ahnung, seit
alle 15 Jahre
sagen, der Computer schafft das ab und nichts davon ist bisher so eingetreten, sagen wir es mal so. Aber wie siehst du das? Ich kann meine Meinung dazu auch nochmal sagen. Ich hatte es dir vorher auch schon gesagt, was ich da zum Soleimani sagen würde. Aber
Also 18 Monate ist totaler Quatsch und natürlich wird im Moment wahnsinnig viel polarisiert. Ja, und das dient natürlich alles ihren eigenen Geschäften. Ja. Und deswegen, also diese Aussage habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, für mich wäre das ja schon wieder ein Grund zu sagen, ja gut, dann machen wir es halt nicht mehr mit Microsoft. Also was soll denn das? Ja, honestly? Also was sehe ich? Ich sehe, dass Tätigkeiten wegfallen. Mhm. Das ist ganz klar. Ich glaube, das merken wir alle. Ja, wir fragen entweder irgendeinen Large Language Model, dass es für uns die private Reiseplanung macht, oder es fasst uns im beruflichen Kontext irgendwelche Dokumente zusammen, oder ich lasse mir meine Einkaufslisten machen. Also ich glaube, das, was ja wirklich die generative KI geschafft hat, was die Digitalisierung vorher noch nicht so geschafft hat, dass sie in unser aller Leben ist. So, also check. Zweiter Punkt, wir stellen alle fest, und das zeigen all unsere Erhebungen, dass die Arbeitsverdichtung nochmal zugenommen hat. Also wenn wir mit diesen sogenannten White-Collar-Arbeitern und Arbeiterinnen sprechen, dann sagen die alle, krass, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. So, und dann denke ich mir, ja, und in 18 Monaten sind wir alle überflüssig, honestly. So, zweiter Punkt. Dritter Punkt, wir sehen natürlich eine Verschiebung und ich sage das auch immer gerade meinen Studierenden. Es gibt ja dann diese Zahlen, es werden keine Berufseinsteiger mehr gesucht und die sind alle, und ja, sie suchen im Moment länger. Das liegt aber nicht nur an der KI, das liegt an anderen Faktoren auch. So, wir wissen in Deutschland, wir steuern auf die demografische Lücke zu. Das ist gut so, dass wir Arbeit ersetzen durch Algorithmen und so, denn anders kriegen wir es gar nicht mehr hin und wir alle stöhnen über die Bürokratie und eine meiner großen Hoffnungen ist, dass die KI endlich mal da den Schub bringt, von dem wir uns alle erhoffen. So, und das heißt, um jetzt nochmal auf die Spiegelcover zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Wir werden Jobveränderungen sehen, das sehen wir heute schon. Wir werden vielleicht auch die eine oder andere Berufsgruppe sehen, die es so, wie wir sie heute kennen, nicht mehr geben wird. Es werden andere dazukommen. Wir werden in einigen Gebieten leistungsfähiger werden, in anderen eher nicht. Wichtig ist aber, und das ist mein zentraler Punkt, wir müssen in Deutschland, in Europa darüber sprechen, darüber nachdenken, in die Zukunft schauen, was für eine Arbeitswelt wollen wir haben? Wollen wir sie beherrschen lassen von den großen IT-Firmen aus dem Silicon Valley oder aus China oder wollen wir es nicht? Also wie sieht eigentlich Arbeit morgen aus?
Ja, absolut. Da bin ich komplett bei dir. Meine Interpretation auch von dem, was Soleimani gesagt hat, ist auch nochmal eine andere. Ich glaube, dass das technologisch möglich wäre, fast jeden White-Collar-Job zu ersetzen, zu automatisieren. Aber es wird allein ökonomisch gar nicht sinnvoll sein, es zu tun. So, das ist eine Frage, ob man jetzt jegliche Rechenkapazität zur Ersetzung der Milliarden Arbeitsplätze nutzen sollte. Das macht ja gar keinen Sinn.
Very good point.
Aber da würde ich auch die Frage stellen. Natürlich, die Tätigkeiten, die wirst du auf jeden Fall ersetzen können. Ja. Kannst du heute schon, also wenn ich mir Bürojobs angucke und natürlich auch das, was ich tagtäglich mache, davon kannst du natürlich schon einen Großteil automatisieren. Aber die Frage ist halt, wird diese End-to-End-Automatisierung überhaupt möglich sein? Weil ich glaube, wir haben teilweise gar kein Gefühl dafür, was macht denn jetzt eine Person wirklich komplett aus in ihrer gesamtheitlichen Tätigkeit. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, natürlich auch menschgemachte Komplexitäten, auch zwischenmenschliche Situationen, die dann wahrscheinlich eben nicht so einfach auch durch KI automatisiert werden können.
Und wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, die spannende Fragestellung ist ja, welche Aufgaben werden wir in Zukunft mit Hilfe der KI durchführen können, die wir heute uns überhaupt nicht vorstellen können?
Ja.
Und das ist halt eine spannende Frage.
Ja. Das halte ich auch für absolut spannend. Eine Sache, die ich persönlich bestätigen kann, ist das ganze Thema mit der Arbeitsverdichtung. Das ist auch ein Phänomen. Alle Leute, die KI intensiv benutzen, berichten das Gleiche. Da gibt es natürlich jetzt auch mehrere Studien darüber. Viele Leute stellen auch fest, es hat tatsächlich, muss man sagen, auch gewisse Suchtmechanismen, wenn man plötzlich einen magischen Knopf hat, auf den man drücken kann und es kommt das Ergebnis. Und wenn es nicht ganz so gut ist, ja, drücke ich halt nochmal auf den magischen Knopf. Aber das Schöne ist, viele Leute haben das mittlerweile auch festgestellt und es ergibt sich gerade so ein Trend, dass die Leute sagen, okay, wir müssen irgendwie auch eine gesunde Art und Weise finden, diese Technologien einzusetzen.
Ich hatte vor 3 Jahren oder so, als das mit dem ChatGPT und so losging, da haben wir mal eine Folie gemacht bei der Weihnachtsfeier und den Kolleginnen und Kollegen gezeigt und da hatten wir es noch nicht auf den Doktoranden oder Doktorandinnen übertragen, aber auf die studentische Hilfskraft. Mhm. Und gesagt, also brauchen wir die überhaupt noch? Ne? Mhm. Wo ist die Zukunft dahinter, wenn die studentische Hilfskraft Recherche macht und dergleichen? Das ist ja, war glaube ich, relativ schnell absehbar, dass das so nicht ist. Wir haben immer noch studentische Hilfskräfte übrigens, 3 Jahre später, also wir brauchen sie immer noch.
Ja.
Und die werden auch noch brauchen, aus vielen Gründen, die jetzt gar nicht jetzt so vertiefen will. Aber ich glaube, die entscheidende Frage, die du ja gerade schon aufgeworfen hast, wie verschiebt sich die Wertschöpfung? Mhm. So, wie verschiebt sich die Wertschöpfung durch KI und mit KI vor allem dann? Ne? Und was können wir machen, woran wir heute vielleicht noch gar nicht denken? Und weil den meisten fällt ja ein, was sie nicht mehr machen müssen eventuell, ja, wo die KI schon stark ist. Aber die KI legt sich ja nicht, die sucht sich ja nicht neue Arbeitsfelder, ohne dass wir das irgendwie auch als sinnvoll halten und hinsteuern. Und ich glaube, die Frage, die geht mir immer ein bisschen verloren. Wo verschiebt sich eigentlich durch diese ganze General Purpose Technology, KI, eigentlich die Wertschöpfung auch in Deutschland in der Zukunft, weil ja, die wird sich verschieben und ich finde, die Diskussion führen wir überhaupt nicht politisch, weil wir führen die Diskussion politisch immer, wie ist die Rechenkapazität, wo stehen wir irgendwie so auf so Technologie, ne? Wir laufen irgendwelchen großen Technologien vielleicht dann auch hinterher momentan, anstatt zu überlegen, wie können wir die Wertschöpfung eigentlich gestalten, weil die am Ende des Tages ja die Arbeit ausmacht und ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich finde, genau dafür dient unser Vorausschauprozess jetzt und ich denke eure auch und dafür brauchen wir Vorausschau, um auf unser Thema heute zurückzukommen. Ja. Das glaube ich super wichtig ist, sich zu überlegen, wie, in welche Möglichkeiten, welche Optionen gibt es und dann gibt es nicht eine Zukunft jetzt, sondern es gibt halt viele Zukünfte, die möglich sind und dann kann man auch eine, die man präferiert, vielleicht eher gestalten und stärker darauf hinarbeiten, ob sie dann so kommt, sei dahingestellt, aber man kann sich auf andere einstellen, die vielleicht, wo man die Rahmenbedingungen ja gar nicht in der eigenen Hand hat. Das ist ja auch oft so. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das halte ich für ein Thema, was schon immer die Menschen begeistert hat.
Ganz genau, da wollte ich auch drauf eingehen. Also Mustafa Süleyman ist ja jetzt nicht der Erste, der solche Vorhersagen im Allgemeinen dann so rausposaunt in die Welt, sondern das hat es ja schon immer gegeben. Und es gibt ja auch einige berühmte Beispiele von Aussagen oder von Leuten, die, von denen man meinen würde, die waren Experten in ihrem im Bereich, lagen aber komplett daneben.
Da, no one needs a personal computer in their home, ne?
Das genau, war doch,
also das ist eine Anfang der 70er Jahre.
Ich habe da auch paar recherchiert. Also ich habe jetzt hier vor dem Auto, weil ich bin ja hier so ein bisschen ein kleiner Auto-Guy. Da gibt es ja auch viele, viele, die auch irgendwie falsch reingelegt worden sind. Aber ich finde immer das Beste, ist wirklich eins. Ich nehme mal das Älteste und eins, was eigentlich sehr offensichtlich ist. Kaiser Wilhelm II. Jetzt kann man darüber streiten, ob man so weit zurückgeht. Aber er hat gesagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Und ganz spannend, um mal dem entgegenzuwerfen aus der modernen Zeit, ich hier jetzt vielleicht nicht 100% ernst gemeint und vielleicht auch mittlerweile schon zum Teil tatsächlich auch schon näher doch dran, aber Elon Musk kündigt uns ja das autonome Fahren auch schon seit Jahren an. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war gestern zu einer autonomen Testfahrt in Holland verabredet, das muss ich jetzt nächste Woche nachholen und wollte mir ein eigenes Bild machen von dem nicht autonomen Fahren, aber überwachten noch autonomen Fahren. Ich glaube trotzdem, dass solche Visionen, solche Bilder, wenn sie mutig gemacht sind, irgendwie helfen, dann Entwicklung anzustoßen.
Total. Also ich meine, total. Ja. Das ist ja genau der Punkt, ja, wo wir also gerne in der Zukunftsforschung oder in der Vorausschau immer wieder zurückkommen, diese Visionen zu sagen, und das stelle ich mir vor. Mhm. Ja, und das ist ja wirklich Kennedy, ja, to bring a man to the moon. Und da gibt es ja diese wunderbare, also ein Mensch auf den Mond zu bringen. Und da gibt es ja diese wunderbare Geschichte, dass John F. Kennedy im Space Center eben unterwegs war und dann da eine Putzfrau getroffen hat und gesagt hat, ja, was machen Sie denn eigentlich hier? Und dann sagt sie, ich helfe, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Und da merkt man schon, ja, da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut und denkt, wie cool ist das? Und ich glaube, und du hast es ja eben auch schon angesprochen, Roman, in diesen unsicheren Zeiten, wo die Menschen wirklich, und es liegt schon auch daran, dass wir viel zu viel Informationen haben, aber du musst dieses, und es sind ja mehrere Zukunftsbilder, aber eines dann raus nehmen und sagen, und das ist unsere Vision und da kann sich eine Gesellschaft dahinter stellen und sagen, und das ist eine wünschenswerte Zukunft. Und deswegen ist es so wichtig und da können wir falsch liegen oder wie auch immer, aber das ist total wichtig.
Und das finde ich das Spannende jetzt auch im KI-Kontext. Ne? Also diese ganze Schwarzmalerei, die führt halt auch dazu, dass das Stimmungsbild in der Bevölkerung extrem nach unten geht. Gerade in den USA. Eric Schmidt von Google ex-CEO hat jetzt bei der University of Arizona eine Rede gehalten vor wenigen Tagen, wo er, als er das erste Mal anfing, KI zu erwähnen, haben alle angefangen, ihn auszubuhen. Er wurde die ganze Zeit komplett ausgebuht, weil nämlich die ganzen Studierenden einfach so verunsichert sind aufgrund dieser Technologie und vor allem aufgrund dieser Schwarzmalerei und dass das Ganze wirklich sehr, sehr negativ gerade wahrgenommen wird. Und das ist natürlich schade, wenn wir das jetzt mit der Mondlandung vergleichen oder auch mit sowas wie SpaceX, wo man sagt, natürlich ist es vielleicht eine mutige Vision, die jetzt nicht dann in Erfüllung geht, wenn die Leute sagen, das passiert jetzt morgen, sondern das dauert dann alles noch. Aber das ist zumindest eine Vision, auf die man hinarbeiten kann und die irgendwas Positives bewirken kann.
Ja, total. Ich bin ja persönlich, ich habe das hier, wir machen ja einen Zukunftspodcast und ich habe, glaube ich, in jeder Folge gesagt, ich in der Vergangenheit finde nichts besser als heute. So, das ist meine persönliche Einstellung. Ich bin immer der Meinung, heute ist es besser als
Musik
in der Vergangenheit.
War schon
du außer bei deiner Musik. Wir hatten neulich eine Folge zur Zeitreise. Dann hat einer, unser Gast, der Geschäftsführer vom Computermuseum hier nebenan, hat gemeint, der will mal zu den Ägyptern fahren, um zu sehen, wie es mit den Pyramiden war. Ja. Du wolltest irgendwie, was wolltest du?
Led Zeppelin.
Led Zeppelin. Grok, die Elon Musk KI, wollte zu einem Beatles-Konzert. Und ich habe gesagt, ich will eigentlich gar nicht in die Vergangenheit reisen. Also ich bin wirklich überzeugt. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das kann an manchen Stellen naiv sein, aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir als Menschheit eigentlich immer einen Ticken uns nach vorne entwickelt haben. Zumindest so weit, wie wir gut nach hinten gucken.
Sind wir ja aber auch. Ja. Das ist ja schon der Punkt. Da müssen wir schon auch wirklich das auch manchmal, und da sehe ich schon auch unsere Aufgabe, ne? Sowohl in der Wissenschaft als eben dann auch in den Medien zu sagen, Leute, es ist wirklich, natürlich ist nicht alles gut, aber ich empfehle meinen Studierenden immer Hans Rosling, ja, also den großen Statistiker, und da könnt ihr sehen, es ist so viel besser geworden. Aber es ist natürlich unsere Verantwortung, dass wir dann auch entsprechend dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so weitergeht.
Absolut.
Und da habe ich schon so die eine oder andere Sorge.
Definitiv, definitiv. Und deswegen reden wir heute ja auch, weil es, glaube ich, umso wichtiger ist, in einer gefühlten unsicheren Lage eine Navigation zu finden, einen Kompass, ein Zukunftsbild, an dem man sich orientiert. Und darüber sprechen wir heute ja auch. By the way, ich frage mich, wenn heute die jungen Leute in den 80er Jahren aufgewachsen wären, so wie ich jetzt in den 80er Jahren geboren bin, wo im Prinzip der Kalte Krieg noch voll im Fach war, wo der Dritte Weltkrieg praktisch jeden Tag hätte ausbrechen können. Und wenn, dann auf alle Fälle hier, genau hier. Ne? Also wäre nichts von Deutschland übrig geblieben. Und trotzdem kann ich mich an eine wunderbare Kindheit erinnern, ne? Obwohl wir auch ein Kernkraftwerk explodiert ist in der Zeit. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, diese Überinformation, die wir haben an der Stelle, vielleicht tatsächlich führt die zu einer Unsicherheit. Und vielleicht muss man da einfach auch den Leuten einfach mal sagen, ihr dürft euch nicht von allem verunsichern. Ne? Sondern wir müssen halt gucken, dass es auch einen Plan gibt. Und da bin ich bei dir. Da glaube ich, kann man politisch einen stärkeren Kompass und auch eine sichere Leitplanken geben. Die fehlen zum Teil, ne? Weil Politik auch momentan, glaube ich, gerade nicht besonders vorausschauend agiert, sondern eher
kurzfristig. Ist ganz schlimm.
Aber da gibt es ja in der Vergangenheit tatsächlich auch viele berühmte Beispiele, wo tatsächlich auch insbesondere Unternehmen eigentlich in der Lage gewesen wären, auch Innovationen voranzutreiben, aber die haben die dann irgendwie verpasst. Also ein berühmtes Beispiel, das immer gebracht wird, ist natürlich Kodak, die, ich glaube, 1975 die Digitalkamera erfunden haben, dann aber zur Seite gelegt haben und gesagt haben, nee, wir wollen weiterhin unseren Film verkaufen. Andere Beispiele sind natürlich Blockbuster, die quasi DVDs vermietet haben über ihre Ketten von Videotheken, wo dann Netflix sozusagen einfach da daherkam und denen das gesamte Geschäftsmodell kaputt gemacht hat.
Aber das Spannende ist ja, bei all diesen Beispielen, davon gibt es ja noch ein paar mehr, war es ja tatsächlich so, dass es in den Unternehmen Menschen gab, die diese Idee hatten, die es ausgearbeitet haben, die zu ihren Chefs gegangen sind und die Chefs gesagt haben, nein, ja, so ganz schnell in die unterste Schublade. Ja. Und das ist halt der Punkt. Also, und das sehe ich tatsächlich auch aktuell in vielen Unternehmen. Also der Mut zur Disruption, der Mut zu sagen, wir machen es jetzt anders. Und jetzt kam das ja in unserem Gedankenexperiment, was by the way, sehr grau und sehr männerlastig war, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, genau. Aber so, und das müssen wir halt gerade bei diesem Thema immer wieder fordern, zu sagen, ihr müsst auch mutig sein. Mhm. Denn die Menschen, die diese Ideen haben, die haben alle, die haben die Unternehmen, die haben die Organisationen. Ja. Aber diese Möglichkeit dann zu sagen, okay, dann probiert es einfach mal aus. Mhm. Und die Angst vorm Verlust, und die merke ich im Moment ganz stark, in der Gesellschaft haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch bei den Unternehmen, so dieses bloß nichts Neues ausprobieren.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen.
Wobei da finde ich, es ist natürlich spannend die Frage, das ist sehr stark gesellschaftlich abhängig. Ich glaube in Deutschland, sehr große Angst vor Verlust, wenn wir jetzt in den asiatischen Raum gehen, auch bei dem KI-Thema, die Leute stehen komplett dahinter, sind begeistert davon. Es gibt Geschichten von Omas, die sich liebend gern ihre KI-Assistenten jetzt auf dem Handy installieren. Natürlich muss man immer gucken, wie viel davon ist jetzt wahr, wie viel davon ist Propaganda. Aber es ist halt spannend, das zu beobachten, wie das in den unterschiedlichen Gesellschaften und Ländern tatsächlich dann auch wahrgenommen wird. Auch das Thema der Risikoaversion.
Aber das ist tatsächlich etwas, was mir persönlich, jetzt bin ich keine Gesellschaftswissenschaftlerin oder so, aber das macht mir schon große Sorgen, weil wir ja wissen, dass in Gesellschaften, die immer älter werden, das sind wir, also älter biologisch alleine schon gesehen, aber eben auch immer satter, dass natürlich diese Flexibilität, es ist ja auch schon eine gewisse Resilienz, ne? So dieses, wir sind die deutsche Eiche, ja, und wir sind nicht der Bambus, der sich irgendwie im Wind bewegt.
Ja, mein Sohn, der kommt jetzt so in die Pubertät hinein und der hat sowas von einer extrem hohen Risikobereitschaft. Das macht einem als Vater natürlich total Angst, ne? Aber das ist praktisch, es gibt praktisch keine Gefahr. Ne? Alles wird ausprobiert, alles wird angefasst. Der darf niemals an irgendeinem offenen Stromkabel vorbeilaufen. Der würde einfach aus Neugier da reinfassen. Was passiert denn da? So, aber auf der anderen Seite ist das ja das, was wir mit unserer Erfahrung dann schon komplett ablocken. Und irgendwo entstehen ja gute neue Sachen, verrückte Sachen ja erst wirklich, indem man neue Dinge auch ausprobiert. Und da bin ich bei dir, eine alternde Gesellschaft wird definitiv weniger neue Dinge ausprobieren. Das ist definitiv das viel mehr Mindset, das gibt ja auch die ganzen Kreativitätskurven, die mit dem Alter einfach abnehmen. Ne? Man ist dann gefestigt im Positiven, als auch dann in dem Fall im Negativen, was diese Themen angeht. Also da bin ich auch dabei, dass das ein Riesenthema ist. Und ich bin aber auch dabei, dass die Menschheit schon immer wissen wollte, wie es eigentlich in der Zukunft weitergeht. Also das ist auch immer überlebensnotwendig. Also schon vor 2000 Jahren muss es ja wichtig gewesen sein, zu wissen, wie ich meine Ernte plane. So, und wie ich auf mich Dinge einstelle. Die Leute haben dann vielleicht, weil sie es nicht besser wussten, dann irgendwie an Götter gebetet oder dergleichen. Aber sie haben ja schon immer versucht, eine Planung irgendwie zu machen und sich darauf einzulassen. Und zweite Anekdote von meinem Sohn, der kommt ja oft vor im Podcast für dich zur Info, weil es einfach interessant ist, an Kindern solche Dinge auch zu beobachten. Der hatte Lateinunterricht, aber jetzt machen wir heute keine Lateinlesung, das hatten wir auch schon mal hier. Sondern die haben dann das Orakel von Delphi gemacht. Fand ich ganz spannend, ich konnte mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, außer man weiß ja, dass es das gab und die hingegangen sind. Dann musste er das dann alles im Detail noch auswendig lernen, das auf einem humanistischen Gymnasium, was sie machen ab der 5. Klasse Latein und könnten auch noch Altgriechisch lernen. Aber was ich dann ganz spannend fand, war die Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von dem lydischen König Krösus, der zum Orakel gegangen ist und gefragt hat, soll ich denn einen Krieg gegen die Perser führen? Und das Orakel hat dann einfach gesagt, also wenn du diesen Krieg führst, wirst du ein großes Reich zerstören. Blöderweise war es sein eigenes. So, und das zeigt, finde ich, jetzt aber auch dieser Umgang mit Vorausschau. Ich finde, ich versuche das dann auch auf KI zu übertragen, weil das, was wir mit KI machen, ist ja auch wieder so ein Orakel. Das wird uns sicherlich so eine Aussage geben in dieser Qualität. Aber es kann jetzt links oder rechts sein. Ne?
Ja, und da sind wir aber natürlich dann wieder, ne, Interpretation dieser Ergebnisse. So ist es, sind sie wahr, sind sie nicht wahr? Wie kann ich sie einordnen? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Und dafür wird es hoffentlich auch noch ein bisschen länger Menschen brauchen, die das Ganze kontextualisieren können, die systemisch denken, die also dann eben nicht nur die eine Perspektive und nicht nur die retrospektiven Daten haben, sondern die Zukunft sein. Und deswegen finde ich auch, also weder fand ich das Gedankenexperiment besonders überzeugend, noch, ich denke, jeder von uns kennt das, wenn man das schon mal gemacht hat, also im Thema Vorausschau ist die KI nicht gut. Kann man mal klar so sagen. Also das ist wirklich nicht doll.
Ist natürlich einfach technologisch dadurch bedingt. Man muss sich überlegen, ist auf historischen Daten trainiert. Ja. Das merkt man allein schon, wenn die KI einschätzen soll, wie lange denn jetzt eine Aufgabe dauert. Die sagt dann mal hier, das dauert hier 2 Tage, 2 Wochen, bis das implementiert wird. Und dann sagt man ja, dann implementiere das und dann in 5 Minuten ist die KI fertig. Also das ist halt natürlich das Problem, wenn man mit historischen Daten arbeitet, dann ist das sozusagen die Grundlage, um dann auch diese Vorhersage zu betreiben. Aber ich glaube schon, dass man die KI auch dahin bekommen würde, da super gut unterstützen zu können, ne, Methodiken zu kodifizieren beispielsweise, die wir jetzt als Menschen beispielsweise auch an den Tag legen.
Auf alle Fälle. Also wenn wir da jetzt vielleicht mal kurz den schon mal den ersten Abzweig in Richtung Methoden und Instrumente der Zukunftsvorausschau adressieren, dann ist es ja so, wir starten ja immer von einem Ist-Punkt, also von einer Ist-Analyse. Wo stehen wir gerade? Und dann versuchen wir Einflussfaktoren entsprechend auszuarbeiten. Und natürlich sind die Einflussfaktoren der Zukunft schon zu 60-80% auch die Einflussfaktoren der Vergangenheit. Ja, also wenn ich mir Gesetze angucke, gesetzliche Grundlagen werden auch in Zukunft natürlich immer Zukunftsbilder beeinflussen. So, das heißt, so diese klassischen, wir nennen das dann entweder Pestel-Analysen oder was immer du da hast. Mhm. Und da kann natürlich die KI wahnsinnig unterstützen, weil sie diese großen Informationsmengen ganz anders zusammenfassen kann. Also deswegen ja, als Instrument, als Teil in diesem Zukunftsvorausschau-Prozess bin ich bei dir.
Ja. Ja, es wird wahrscheinlich nicht die komplette Lösung, aber wir können ja gleich mal reinschauen. Ich habe gehört, du hast Mirrorfish auch schon ausprobiert.
Ich wollte es ausprobieren, aber es ist da ehrlicherweise da mit so einem sehr dubiosen API, Memory Provider, das heißt, das müsste ich da erstmal rausreißen.
Können wir gleich mal dazukommen. Vielleicht kommen wir mal zur Geburtsstunde der Vorausschau. Das habe ich nämlich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann von einer Professorin, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Professorin Elke Seefried an der RWT Aachen, die hat eine Historikerin, also nicht unser Metier, aber die hat ihre Habilitation tatsächlich geschrieben über die Geschichte der Zukunftsforschung.
Okay.
Fand ich ganz spannend. Die müssen wir eigentlich zum SVT einladen,
für eine Keynote.
Also fand ich total spannend. Ja. Und ich habe das aber noch recherchiert, aber sie hat das wirklich extrem gut gemacht. Und die Geburtsstunde der Zukunftsforschung ist eigentlich der Kalte Krieg gewesen. Warum? Weil man im Kalten Krieg versucht hat, diese Szenarien gerade im Bereich der nuklearen Eskalation vorherzusehen. Das geht natürlich einher dann auch mit der Spieltheorie sehr stark. Und Herman Kahn war ja einer der bekanntesten Personen. Da wird ja oft dann, war ja auch sehr schillernd, der dann ja öffentlich diskutiert hat, sogar im Fernsehen, was dann so passiert und wo die Bomben einschlagen und dergleichen. Aber das war tatsächlich einer der großen Auslöser, auch durch die Rand Corporation, die ja dann der erste große Think Tank war. Ja. Und sie hat das, finde ich, sehr schön aufbereitet. Sie hat dann auch für so lesefaule Professoren wie mich jetzt neben der Habilitationsschrift noch so ein 20-seitiges Exzerpt erstellt über die Geschichte. Das fand ich extrem gut. Werden wir hier auch mit verlinken in den Shownotes. Und weil ich das extrem spannend fand, nochmal diese historische Sicht, dass wir tatsächlich aufgrund der sich drohenden Gefahr verstanden haben, wir müssen uns über die Zukunft extrem Gedanken machen, wie die Optionen überhaupt noch für uns sind. Und wenn jetzt alle so kritisch sind und ausgebuht werden, wenn sie nur KI hören, das ist doch noch mehr ein Grund zu sagen, wir müssen mehr Vorausschau betreiben, um das zu wissen, was das bedeutet wirklich. Also wir können ja nicht sagen, das ist Angst, wir schalten das jetzt ab, das ist meiner Meinung nach ein unrealistisches Szenario, dazu kriegen wir jetzt die Entwicklung nicht mehr. Aber umso mehr ist es ja spannend, dass wir uns Gedanken machen, welche Optionen, welche Zukunftsbilder ergeben sich daraus und welche wollen wir auch, dass sie eher eintreten als die nicht eintreten sollen.
Ja.
Vielleicht noch zwei Punkte bei Herman Kahn und eben die Geburtsstunde der Vorausschau. Was ich halt toll finde, Herman Kahn war Wissenschaftler, ist Verteidigungsminister geworden, was ich schon mal super finde. Also ne, Thema, die hört auf die Wissenschaft. Ja. Und das Zweite, es war ja einmal die nukleare Bedrohung und es war ja dieser Sputnik-Schock. Ne? Ja. Da haben die Russen plötzlich einen Satelliten hochgeschickt und die Amis guckten in die Röhre und sagten, ja, Moment mal, das kann ja nicht sein. Also das heißt also auch wirklich so diese persönliche Betroffenheit, die löst dann natürlich einiges aus. Ja.
Was ich auch ganz spannend fand, das habe ich in meiner Recherche auch nochmal gesehen, hatte ich tatsächlich noch nicht gelesen, Alvin Toffler, hier Future Shock, aber das muss ein totaler wichtiger Punkt damals gewesen sein. In den 70er Jahren hat ein Buch geschrieben über den Zukunftsschock. Mhm. Und was da drin gemeint war, ich fand es total krass für ein Buch, was in den 70er Jahren entstanden ist, diese extreme Informationsflut. Also er redet praktisch über das Informationszeitalter, dass das eigentlich der zukünftige Schock ist für die Gesellschaft, dass alles Unsichere, über das, was wir hier schon gesprochen haben, er skizziert im Prinzip schon mehr oder weniger auch sowas wie Smartphones und sowas, ne, dass wir ständig von neuen Informationen umgeben werden. Ich muss dazu sagen, ein Gespräch mit Politikern, die mal so hinter vorgehaltener Hand zu mir auch mal gesagt haben, es ist total beschissen momentan, weil du darfst nicht sagen, es ist in 2 Sekunden schreibt irgendeiner bei X irgendwas und das dann auch natürlich meistens auch etwas kürzlich sage ich, ich habe kein Mitleid mit euch, ihr habt euch das ausgesucht, aber ich verstehe es. Ne? Ich verstehe nämlich dann, dass die Leute keine langfristigen Entscheidungen oder Pläne verfolgen, wenn sie so oft wieder, ich sage jetzt mal, so einen Stoß bekommen. Und ich fand das wirklich, also ich werde das definitiv im Nachgang nochmal lesen. Er ist etwas Science-Fiction-artig geschrieben, ist es aber gar nicht. Ne? Spricht auch schon über Informationsnetzwerke und dergleichen.
Spannend.
Ne? Also ja, ich finde das cool. Sehr gut. Was sind denn so Beispiele für Leute, die dank einer guten Zukunftsvorhersage dann doch erfolgreich waren oder erfolgreich geblieben sind? Gibt es da irgendwelche Unternehmen, die das bisher sehr gut gemacht haben?
Der Klassiker in dem Kontext ist natürlich Shell. Die waren ja dann auch die Ersten, die das wirklich, dieses ganze, diesen Szenario-Prozess, Szenario-Technik so entwickelt haben. Geboren aus der Notlage, Ölkrise 70er Jahre. Die haben ihr Geschäftsmodell komplett in Gefahr gesehen und haben gesagt, so, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und haben dann angefangen, mit diesen Szenarien zu arbeiten, haben eine eigene Abteilung ins Leben gerufen und haben das seitdem so weitergeführt, dass sie eben gesagt haben, und bewusste Entscheidung, wir gehen in die Solarenergie und wir gehen eben in die erneuerbaren Energien. Also das ist so, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht mal ein bisschen auf die 80er Jahre geschaut, das ist so der Klassiker. Die haben das wirklich sehr gut gemacht.
Auf alle Fälle. Ich habe ja extra ein Buch mitgebracht, weil ich ja jemanden habe, der mich, du hast ja schon im Vorfeld gesagt, bist du kein Fan von ihm, aber ich halte es hier mal in die Kamera rein, weil tatsächlich dieses Buch hat mich eigentlich auf diesen Stuhl, auf den ich heute sitze, geführt.
Lies auch mal den Titel vor.
Künstliche Intelligenz. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz von Raymond, steht sogar drauf. Raymond, besser bekannt als Ray Kurzweil. Ein schon KI-Futurist, muss man sagen. Ja. Also so nehme ich ihn auch wahr. Er ist auch Unternehmer gewesen, ist, glaube ich, jetzt noch bei Google Berater. Aber das Buch hat mich sehr geprägt. So in Mitte der 2000er, das Buch ist schon viel, viel älter, aber Mitte der 2000er war ich Student in der Mechatronik, ich will nicht sagen biederer Ingenieur, auf dem Weg zur biederen Ingenieurwissenschaft. Aber das Buch hat mich damals gecatcht. Das habe ich bei einer Wohnungsauflösung, als ich ein Student mal so mitgemacht habe, habe ich das Buch eingesammelt. Das war eine Journalistenwohnung und dann konnte ich das mitnehmen. Und habe darüber, das war 2005, mache ich nichts anderes. Also seit 2005 mache ich nichts anderes außer KI, im weitesten Sinne. Ich habe danach zwei Abschlussarbeiten an der Uni zu dem Thema geschrieben, habe danach eine Promotionsstelle in dem Themenbereich angenommen, immer im Kontext noch im Ingenieur und mittlerweile im Institut, wo wir auch noch viel dazu machen.
Und bist immer dem Buch gefolgt? Oder?
Ich bin nicht dem Buch gefolgt, aber das Buch hat mich auf den Weg gebracht. Okay. Nein, und weil ich fand das Buch so, ich finde es nach wie vor immer noch erstaunlich, auch wenn man jetzt reinschaut aus den 90er Jahren, wie viel doch tatsächlich er an konkreten Lösungen auch sich schon so ausgedacht hatte. Und auch viele Prognosen, es sind auch viele Prognosen nicht eingetreten, aber viele Prognosen im KI-Bereich liegt er bis heute nicht falsch. Ne? Also auch so seine Vorhersagen zu Thema AGI und dergleichen sind noch mit die vertrauenswürdigsten. Ne? Was er sagt jetzt so, hat das schon in den 90ern gesagt, so irgendwie 2029 und dergleichen. Mhm. Ist schon spannend. Ich halte jetzt von so Jahresprognosen, da sind wir schon fast bei Nostradamus, da kann man viel reininterpretieren. Aber zumindest ist er ein Visionär gewesen, den ich spannend fand. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie methodisch er an das Thema rangegangen ist, aber er hat offensichtlich Dinge gesehen, die zu dem Zeitpunkt halt andere noch nicht gesehen haben.
Was ja aber spannend ist an dem Beispiel, dass wir ja durchaus viele Zukunftsprognosen haben, wo wir jetzt auch retrospektiv sagen, da lagen sie schon ganz schön richtig, aber uns fehlten immer die Technologien, um es tatsächlich umzusetzen. Und du hattest jetzt gerade von der Kommunikation gesprochen, was ich spannend finde, denn klassischerweise in den Science-Fiction-Romanen oder auch diese ganzen Zukunftsbilder auch aus den 80er, 90er Jahren, wir sehen immer fliegende Autos. Wir haben immer noch keine fliegenden Autos, aber plötzlich war das iPhone da. Und das hat irgendwie, deswegen finde ich es spannend, dass du es gerade gesagt hast, das haben wenige vorhergesehen. Und das finde ich schon nochmal auch ein ganz wichtiger Impuls, weil es mir zeigt, dass der menschliche Geist sehr viel visionärer ist, als dann eigentlich diese trockene Realität. Mhm. Und ich glaube, da haben wir dann wieder ein Übersetzungsthema, wenn wir im Kontext der Zukunftsvorausschau sprechen und wir haben diese Zukunftsbilder, dann ja, wir nennen das ja Backcasting, also sozusagen zurückzugehen und zu sagen, so, was sind jetzt eigentlich die Schritte, die die Unternehmen, die Organisation, die Gesellschaft machen muss, und dass wir da dann doch immer wieder auch darauf angewiesen sind, dass es diese Technologiesprünge gibt, dass wir es eben tatsächlich schaffen, das jetzt technologisch, sei es jetzt, dass wir diesen Chip endlich entwickelt haben, der es uns ermöglicht, oder sei es die Glasfaserkabel, die wir haben, die es uns ermöglicht, oder, um dann tatsächlich mal einen Schritt in die Richtung zu gehen.
Ich habe gerade einen Einfall gehabt. Ich hatte letztens schon erzählt in der Folge, wo es um Zeitreise ging. Es haben jetzt einige Wissenschaftler LLMs trainiert, nur auf Basis von historischen Daten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also bis 1700 irgendwas. Mhm. Und man kann dann quasi mit diesen LLMs auch ganz normal chatten, die haben aber kein Wissen der Neuzeit, kennen die gar nicht. Eigentlich wäre es mal wirklich spannend, das im Sinne der Vorausschau mal zu schauen, bekommt man diese LLMs irgendwie dahin, gute Vorhersagen zu treffen, die dann hinterher auch eingetreten sind? Und wenn ja, wie macht man das? Hat das vielleicht tatsächlich was damit zu tun mit bestimmten Methodiken, die wir auch dann uns zunutze machen können? Also ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ist
auf alle Fälle spannend. Für mich fällt ein Beispiel noch einer bekannten Studie, Grenzen des Wachstums, Club of Rome, ein, die ja dann auch ein bisschen zerrissen wurde immer wieder, weil sie mit vielen Dingen vermeintlich falsch lagen. Also das Thema Ressourcen, vor allem, da ging es ja, ich vereinfache mal, da ging es vor allem um die Vorhersage, wie lange halten die fossilen Ressourcen auf der Erde, und dann war es, glaube ich, irgendwie schon irgendwie 2020 oder so, 2040, ja. Und das ist ja nicht eingetreten. So, und was dort eben gefehlt hat, war eine Vorausschau der Technologieentwicklung. Ja. Also die Technologien sind einfach viel besser geworden, die Effizienz ist viel besser geworden, bei der Gewinnung von Öl und Fracking und weiß ich was, will ich jetzt nicht jetzt gut oder schlecht heißen, aber es hat sich technologisch und das ist einfach nicht mit eingeflossen, diese Art und Weise.
Diese Technologiesprünge.
Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich ein ganzheitliches Bild in der Vorausschau macht. Das ist wirklich dann sehr komplex, das ist sehr, sehr schwierig, und deswegen ist auch wichtig, da doch methodisch, aber vielleicht auch technologisch selber dann sich gut genug dabei zu unterstützen, ne? Und sich nicht nur auf die Meinung von Experten, vermeintlichen Experten immer zu verlassen, was ja auch eine wichtige Komponente ist, aber ich finde immer, viele Prognosen, die man sich im Nachgang anschaut, sind vor allem eins, nicht ein Bild der Zukunft gewesen, sondern ein Bild der damaligen Gegenwart, was die Leute sich in ihrem Mindset einfach vorstellen.
Man versucht dann quasi das so zu extrapolieren auf Basis des, sag ich mal, aktuellen Wissens. Man sieht das auch tatsächlich im Computer- und KI-Bereich, wo jetzt vor rund einem Jahr oder anderthalb Jahren gab es viele Experten, die gesagt haben, KI hat jetzt ist gegen eine Wand gefahren, wir kommen nicht weiter, uns gehen die Daten aus, wir kommen an die Grenzen der Rechenleistung. Und letztendlich hat man einfach diese Technologiesprünge dann gehabt in der Algorithmik, neue Ansätze, Synthetisierung von Trainingsdaten, die dazu geführt haben, dass man ehrlicherweise jetzt sagen kann, also, okay, die Wand ist so jetzt nicht gekommen, wie es viele Leute dann damals gesehen haben.
Es gibt wahrscheinlich viele Dinge, da bist du mehr im Thema, die uns Menschen einfach verhindern, wirklich gut nach vorne zu gucken.
Das ist genau der Punkt, das wollte ich gerade dazu fügen. Also es wäre halt wahnsinnig wichtig, finde ich, wenn wir über alle Gesellschaftsschichten hinweg, über alle Berufsgruppen hinweg viel stärker in dieses, ich nenne das gerne so Futures Literacy oder Futures Mindset gehen, dass wir nämlich lernen, in Zukünften zu denken. Denn das ist ähnlich wie andere Themen, also es ist natürlich jetzt nicht wie Lesen, Schreiben, Rechnen, aber dieses, dass man es selber auch mal gemacht hat, dass man selber mal diese Zukunftsbilder entwickelt hat, damit man nämlich genau so etwas dann auch für sein eigenes Fachgebiet einfach mal macht. Und wenn wir diese Menschen dann zusammenbringen, und dann haben wir die Ingenieure und dann haben wir die Informatiker und dann haben wir Gesellschaftswissenschaftler und Humanwissenschaftler und die Mediziner und wen auch immer, die alle das schon mal so ein bisschen als Handwerkszeug gelernt haben, keine Angst davor haben, so etwas zu entwickeln. Das würde wahnsinnig viel helfen, der erste Punkt. Und der zweite Punkt würde es auch dabei helfen, dass diese Menschen dann auch bereit sind, sich auf diesen Weg zu machen, weil sie sagen, ich habe das schon mal gelernt, in Zukunft zu denken. Das heißt, die Zukunft an sich macht mir nicht mehr solche Angst, weil ich weiß, ich kann das auch mitgestalten. Ja. Und das wäre so ein persönlicher Wunsch. Ich sollte das vielleicht erst am Ende dieses Podcasts äußern, aber vielleicht darf ich ja noch einen äußern. Aber jetzt schon dieses, lasst uns mehr in diesen Zukünften denken und lasst es uns auch, und man kann das ganz spielerisch, man kann das im Kindergarten, in den Schulen schon entwickeln, dass man das denen mitgibt und sagt, denk doch mal daran, und auch für sich selber festzustellen, bin ich eher der Typ so wie dein, so, oh, offenes Stromkabel, yes! Ja? Oder der andere, der sagt, na, ich gucke es mir lieber mal von drei verschiedenen Ecken an, der bringt aber dann eine Perspektive, die auch total wertvoll wäre.
Ja, total. Ich bin ja jetzt ja kein von Haus aus Zukunftsforscher. Ich bin ja Systemforscher, Systemingenieur, Systems Engineering. Aber das hängt sehr eng miteinander zusammen, weil bei uns die Denkweise die Systemtheorie ist. Und die Systemtheorie sagt eben, es gibt keine per se komplett geschlossenen Systeme. Es gibt keine linearen Abhängigkeiten in komplexen Systemen, sondern es gibt viele Dinge, die wir echt untersuchen, abbilden müssen und uns auch dem nur annähern können. Und dieses vernetzte Denken gerade, das sind ja praktisch die Grundlagen auch, um überhaupt Zukunftsbilder in ihrer Komplexität entwickeln zu können. Und das ist bei mir immer die Brücke, wie ich eigentlich in dem Thema oder in das Thema reingekommen bin und auch nach wie vor sehe. Ich sehe aber trotzdem auch noch, immer noch, wie schwer sich auch Studierende, wenn ich das unterrichte, damit tun. Also das ist fast schon zu spät, deswegen bin ich bei dir. Das ist im Studium, gerade im Master, ist es dann zu spät, dann anzufangen, über hier systemisches Denken nachzudenken. Das ist mit einer Vorlesungseinheit. Ich sehe das zum Teil bei den Kollegen in den USA, die das zumindest im Studium von vornherein als eine Basisdisziplin sehen, dieses systemische Denken. Mhm. Und das halte ich für extrem wichtig. Und ich glaube, wir in Deutschland sind Jahrzehnte gut gefahren durch dieses Spezialistentum und sehr fokussiert und merken jetzt, hoffentlich nicht zu spät, dass das aber seine Grenzen hat. Ja. Und genau an solchen Dingen, wo so viele Dinge zusammenkommen müssen, und bei KI kommt zum Beispiel sehr viel zusammen, da hat das Spezialistentum seine Grenze erreicht.
Ja. Und vor allen Dingen, dann auch zu sagen, da sind wir wieder am Anfang, was ist eigentlich der menschliche Unterscheidungsfaktor? Und das ist dieses systemische Denken. Mhm. Denn klar, das kann die KI auch enthalten, aber das fände ich total cool. Lass uns mal eine Initiative systemisches Zukunftsdenken in die Kindergärten und Schulen aufsetzen.
Und das merkt man ja jetzt auch schon, wenn man sich die Veränderungen in bestimmten Berufsgruppen anguckt, gerade im Bereich Programmieren beispielsweise, wo viele Leute jetzt sagen, okay, dadurch, dass die KI viele Tätigkeiten übernehmen kann, zählt dieses Systemdenken, dieses ich bin jetzt der Architekt der Lösung und nicht mehr derjenige, der sozusagen von Hand den Code nur noch schreiben muss und einen Feature implementiert. Ich glaube, das wird tatsächlich umso wichtiger, weil die KI uns befähigt, mehr zu tun, neue Dinge zu tun, wir dann aber wirklich als sozusagen Dirigent darüber stehen müssen, über den Dingen, die da gebaut werden.
Ja, die Orchestratorenrolle, ja, voll.
Ja, definitiv. Lass uns mal ein bisschen über Vorausschau sprechen. Jetzt ist
tun wir doch schon die ganze Zeit.
Ja, aber im Sinne von ein paar, wie macht man das eigentlich? Ne? Also es ist keine Glaskugel, das können wir vorneweg sagen. Es gibt keine Glaskugel.
Schade, oder?
Also ja, das wäre so toll.
Ich sag häufig, wenn wir diese Glaskugel hätten, Roman, dann würden wir ganz tolle Sachen machen und nicht hier sitzen.
Das wäre ganz toll.
Das so oder wäre das nicht eher kontraproduktiv, wenn wir wirklich in die Zukunft gucken könnten?
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Es geht eigentlich in der Zukunftsforschung oder in unserem Metier ja gar nicht um Vorhersagen so richtig, sondern mehr um Zukunftsentwürfe, die man gestaltet, aus denen man dann rückwärts dann ableiten kann, was muss ich heute tun. Ja. So, und es geht nicht darum, dass wir jetzt hier ein Orakel sein wollen oder Nostradamus oder weiß ich was, sondern es geht wirklich um dieses systematische Ableiten. Und da gibt es ja wesentliche Instrumente, und die man dafür nutzen kann. Jetzt wollen wir sie wirklich nicht runterbrechen auf Einzelinstrumente, aber zum Beispiel ein ganz wesentliches, was fast vorgelagert ist, ist eine Trendanalyse. Mhm. Also einfach mal zu gucken, so was sind so Signale vielleicht momentan, die man aufnehmen kann. Welche Trends gibt es? Was sind für ein Unternehmen? Wo gibt es vielleicht neue Ideen? Was macht vielleicht auch die Konkurrenz oder dergleichen? Wo bilden sich vielleicht neue Schwerpunkte ab? Wo gibt es Kunden, die sich für ein Thema interessieren, ne? Was man vielleicht vor 5 Jahren undenkbar war? Ich glaube, so eine Trendanalyse, das gehört meiner Meinung nach zu den 4 oder 5 Basiswerkzeugen eigentlich in der Zukunftsforschung.
Ja und nein. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, und wir haben gerade heute mit den sozialen Medien und dieser wahnsinnigen Menge an Daten ganz neue Instrumente, um wirklich noch viel mehr und viel früher etwas zu erkennen. Ja. Aber wir sind wieder bei dem, was du eben gesagt hast. Eine Trendanalyse ist ja letztendlich eine Prognose des Jetzt in die Zukunft. Mhm. Und da denke ich mir mal, honestly. Also deswegen würde ich sagen, ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Ja. An der Börse hat es ja auch bisher noch nicht funktioniert.
Nee, hat es auch nicht funktioniert. Also deswegen sage ich nicht, die Trendanalyse ist die Zukunftsforschung, sondern es ist ein Werkzeug, ne? Also ich würde es immer einsetzen, ohne zu sagen, ich verlasse mich da drauf, weil es tatsächlich mir erstmal eine Absprunghöhe vielleicht für ein Thema gibt. Ne? Es kann ja auch ein Ergebnis sein, dass ich sage, mich interessiert ein Thema und da gibt es noch gar nichts dazu. Ich finde gar nichts, was ich irgendwie ableiten kann oder wo es überhaupt einen Indiz dafür geben könnte. Deswegen ist es bei uns immer so eine Art Basiswerkzeug, was jetzt auch nicht mega komplex ist, aber weil es auch einfacher wird, was zum Beispiel schon bei uns in den Methodenstamm dann etwas anspruchsvoller ist und ich glaube auch mehr dahin liegt, was du wahrscheinlich meinst, ist Szenariotechnik. Ich bin ja bei uns mit der Szenariotechnik hier, ich will nicht sagen groß geworden, aber mein Doktorvater Jürgen Grausemeier, der gilt ja irgendwie so als Meister und Guru der Szenariotechnik. Ich habe die als sehr konservativ kennengelernt an vielen Stellen, muss ich dazu sagen.
Okay.
Also sehr, sehr konservativ, sehr methodisch, sehr verlässlich auch. Ne? Also hat er uns dann immer eingetrichtert, wir müssen hier wirklich Einflussfaktoren und dann den ganzen Katalog und dann Ausprägungen und so, dann was sehr. Und dann habe ich immer noch den einen oder anderen Kollegen dahin gesehen, wie er sich halt die Faktoren so zurechtgemacht hat, damit es irgendwie noch stimmig ist hinten. Ne? Ja. Und nichtsdestotrotz, zumindest das Denken in Szenarien, das habe ich für mich immer mitgenommen, das halte ich tatsächlich für eine ganz wesentliche methodische Grundlage eigentlich in der Zukunftsforschung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Sehe ich genauso, und so wie ich es nutze, sowohl in der Lehre für die Studierenden als auch bei uns in der Praxis eben im Fraunhofer-Institut, ist tatsächlich aber eher so ein Zusammenspiel zwischen dieser deutschen, sehr systematischen, sehr logisch getriebenen Szenariotechnik und eben eher diesem angloamerikanischen Ansatz, diesem Geschichten erzählen, diese Aufladung dann auch mit Bildern. Und das versuche ich immer so zusammenzuführen. Ich denke auch, dass wir zunächst einmal ja eine Basis brauchen, von der wir aus anfangen. Und auch, ich finde tatsächlich, die Szenariotechnik schult ja auch in diesem systemischen Denken, in dem du eben diese Einflussfaktoren hast mit ihren Ausprägungen. Aber dann musst du dich davon auch ein bisschen lösen und sagen, welches Narrativ wollen wir denn eigentlich erzählen? Denn sonst werden die Menschen deine Szenarien nicht annehmen.
Absolut. Und deswegen fand ich immer eine Schwäche in dem, sag ich mal, ich weiß nicht, ob mein Doktorvater jetzt zuhört, aber in dem Ansatz, dass es am Ende des Tages mir zu bieder vermittelt wurde.
Ja.
Also es gab dann immer schöne Bildercollagen, ne, so ganz klassischerweise.
Ja.
Die waren dann alle logisch hergeleitet. Man konnte sich das dann alles ableiten aus der Dokumentation. Aber wir sind auch mittlerweile schon längst dazu übergegangen, die Kommunikation eines Szenarios, eines Zukunftsszenarios ganz anders zu vermitteln, über Videos, über andere catchy Themen, um einfach dann mit den Leuten in Diskussion zu kommen, was ich für total wichtig halte. Und da bin ich auch komplett bei dir. Da kann man sich auch vieles anschauen, wo man sagt, okay, man kann da auch visionärer irgendwie, auch methodisch irgendwie rangehen, weil ich glaube, das ist schon wichtig. Aber dieses Denken da rein, in Szenarien zu denken, das logische Abarbeiten, und es gibt ja auch erstmal so einen Halt und so eine Struktur und so Leitplanke, ne? Sonst endet so ein Zukunftsprozess in Laberei und der Stärkste im Workshop oder weiß ich was mit seiner stärksten Meinung setzt sich vielleicht durch und dann ist man wieder gefangen in dem heutigen Bild, ne? Wo man sagt, das ist vielleicht heute wahrscheinlicher. Also von daher bin ich da komplett bei dir. Und eine Methode, die ich nach wie vor immer noch sehr schätze, auch wenn ich sie schon als Student kennengelernt habe und wir sie jetzt auch tatsächlich nicht so oft einsetzen, aber immer wieder ist halt die Expertenbefragung oder Delphi-Befragung, die jetzt orientiert ist ans Orakel. Und das finde ich schon spannend, weil es so eine uralt Methode eigentlich ist. Ne? Also das ist eine der ersten Methoden, die tatsächlich hier auch aus dem Kalten Krieg letztlich auch entstanden ist, aus RAND Corporation. Diese Befragung von Expertinnen, Experten und daraus dann Schlüsse für die Zukunft zu machen. Ich habe aus einer der ersten großen Delphi-Befragungen, das habe ich mir mal aufgeschrieben hier im Vorfeld von 1964, die Long Range Forecasting Study der RAND Corporation, die fand ich ganz spannend. Die hat nämlich ganz coole Sachen rausgebracht. Die hat nämlich schon vorhergesagt, also zum einen, dass Autos fliegen. Das haben aber alle zu dem Zeitpunkt. Das muss irgendwie in den 60er, 70er Jahren waren sie alle sicher. Das Auto war ja auch noch nicht so alt. Ne?
Ja.
Der nächste Schritt, das Ding muss in die Luft. Aber die haben sehr stark Informationssysteme auch vorhergesagt. Die haben sehr stark Mensch-Maschine-Schnittstellen ausgeprägt schon in den 60er Jahren, dass das halt sehr stark zusammenwachsen wird, wohin wir uns jetzt ja auch gerade bewegen. Sie haben allerdings auch, das fand ich auch ganz spannend, weil das ist auch einer der Trugschlüsse, die oft in den 60er, 70er Jahren kamen, also bebannte Mars-Mission eben schon auch irgendwie 2010 schon erfüllt, sind wir heute auch noch nicht. Ich finde das spannend. Ich weiß nicht, wie du zu Delphi-Befragung, Delphi-Studie stehst.
Ja, also ich gehe vielleicht mal drei Schritte zurück. Ja. Also ganz kurz für die Leserinnen oder Hörerinnen und Hörerinnen. Was ist eigentlich Delphi? Was machen wir da? Wir befragen, wir gehen mit offenen Fragen rein und sagen also, wie sieht beispielsweise, wenn wir das jetzt auf unseren gerade KI-Prozess münzen, wie wird der Maschinenbau in Deutschland künstliche Intelligenz in 10 Jahren einsetzen? So, und dann würde man das an Informatiker, an Maschinenbauer und vielleicht noch ein paar andere schicken und dann fangen die an, dazu was zu schreiben.
Ja.
Und dann fängt man das alles ein und man sagt immer, man möchte möglichst 20, 30, 40 Experten, das ist so ganz realistisch, in der ersten Welle haben, dann bekommt man diese ganzen Antworten, dann destilliert man da etwas raus, fängt an, auch die Fragen deutlich konkreter zu machen, weil man ja dann schon merkt, in welche Richtung die geht, und dann gibt es die zweite Welle und dann fragt man dieselben Experten nochmal und sagt so, jetzt haben wir diese Fragen ein bisschen zugespitzt, was sagt ihr denn jetzt dazu? Und am liebsten macht man das noch ein drittes Mal. Das wird immer schwieriger, weil Expertinnen und Experten grundsätzlich auch relativ wenig Zeit haben. So, deswegen stehe ich der Delphi-Methode grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Ich rate meinen Doktoranden immer davon ab und sage, die Zeit habt ihr nicht und es ist wahnsinnig aufwendig und es ist also auch diese Experten dann nicht nur einmal, sondern zweimal oder womöglich dreimal zu motivieren, das ist schon ziemlich schwierig. Also das heißt, grundsätzlich finde ich das sehr gut, weil es uns hilft, von einer sehr breiten Fragestellung auf sehr konkrete Themen zu kommen. Das finde ich gut daran. Was ich nicht so gut daran finde, ist wieder dieses Thema Hindsight oder Expertenbias, dass natürlich die Experten wieder immer nur in ihrem Kontext sind. Und ich habe festgestellt, dass wenn man die zweite Stufe durch nicht eine schriftliche Beantwortung ersetzt, sondern durch einen Workshop und dann die unterschiedlichen Experten in einen Raum bringt, dass nämlich dann der KI-Forscher mit dem Quantenforscher und dem Maschinenbauer plötzlich ins Gespräch kommt und am besten noch die KI-Ethikerin dazu, dann wird es richtig spannend. Also ich glaube sozusagen so ein eher blended, offenes Delphi-Verfahren, das hat sich für uns in der Vergangenheit als sehr wertvoll erwiesen.
Ja, absolut. Das Spannende ist ja letztlich, dass die Experten ja die Antworten der anderen oder dann zumindest das direkt
genau.
mitbekommen und dann diskutieren können. Genau. So wird es ja nur gelesen und dann ist das, bin ich bei dir, für eine Doktorarbeit ist das völlig übers Ziel hinausgeschossen. Aber für bestimmte Dinge halte ich das nach wie vor, das ist zumindest einer der Grundwerkzeuge auch, würde ich definitiv sagen. Ja.
Und ist natürlich auch heute mit digitalen Instrumenten schon einfacher und man kann es dann auch so ein bisschen spielerisch machen. Also kleine Gamification-Ansätze haben wir also auch schon gemacht, dass wir das dann eben internetbasiert und dann gibt es irgendwelche Raketen, die dann losgehen und so. Also kann man schon einiges machen.
Ja, sehr schön. Also vielleicht aus meiner Sicht nochmal so, dass eines der weiteren oder wichtigsten Werkzeuge ist sicherlich auch das Thema Roadmapping. Also tatsächlich dann eine Roadmap zu erstellen, zum einen in welcher Reihenfolge was eintreten kann, aber vor allem wann überhaupt was eintreten könnte. Technologie-Roadmaps zum Beispiel. Also ich kann jetzt mir ein tolles Produkt planen, das fliegende Auto nehmen wir es mal. Wenn ich, und dann würde ich mir bei einer Technologie-Roadmap für ein fliegendes Auto, muss ich mir erstmal klar werden, wann ist überhaupt die Technologie so weit oder bestimmte Komponenten, wann sind die verfügbar theoretisch und wann sind sie auch praktisch, dass man eine Massenproduktion da einen Weg gehen könnte. Und eine gute Technologie-Roadmap ist halt etwas, was wir viel machen, weil wir sehr viel bei Unternehmen vor Ort halt Produktplanungen machen. Ne? Mhm, also wir machen die Produktplanungen und dann brauchst du eine Roadmap, die halt meistens an 2, 3, 4 Jahre umfasst, die dann sehr technisch im Detail auch tief gehen kann, weil man dann wirklich eine Recherche dann erstellen muss, wann ist welche Subtechnologie. Da reden wir eigentlich nicht von einem Antrieb, sondern viel, viel tiefer. Das geht dann ein bisschen Materialkomponenten runter, wann ist etwas verfügbar. Das hat eine gewisse Komplexität, aber das ist bei uns tatsächlich so ein richtiges Handwerkszeug, was wir sehr oft einsetzen, um überhaupt mal reinzubekommen. Entwirft man damit große Zukunftsbilder? Wahrscheinlich nicht.
Nein, das ist eigentlich ein Bild. Also für mich sind die Roadmaps ein Instrument, um eben auf diese Zukunft hinzukommen. So, das heißt, übersetzt, auch hier wieder für die Hörerinnen und Hörer, also eine Landkarte, die eben tatsächlich zeigt, wie sieht eigentlich dieser Weg dahin aus. Und ich weiß nicht, vielleicht haben es eben auch einige Hörerinnen mitbekommen, wir haben ja jetzt diese Hightech-Strategie in Deutschland und da gibt es ja jetzt auch Roadmaps, die eben dann auch zeigen, so wie kommen wir da eigentlich hin. Das finde ich grundsätzlich auch gut. Jetzt hast du gerade ein sehr spezifisches, sehr technisches Beispiel genannt. Meine Erfahrung, wenn wir mit Unternehmen arbeiten und Roadmaps machen, ist eigentlich, dass das Resultat, das Ergebnis an sich wichtig ist, aber nicht so wichtig, sondern der Prozess dahin, das ist das, was wirklich das Roadmapping für mich zu einem ganz tollen Instrument macht, weil das Ziel ja ist, dass du die unterschiedlichen Perspektiven, die Marktperspektive und die Technologieperspektive zusammenbringst. So, und das haben ja Alex Fahl und Konsorten eben aus England, die das so sehr stark vorangetrieben haben, das haben sie ja ganz wunderbar gezeigt, dass sie eben sagen, wir brauchen dann auch die unterschiedlichen Experten, wir brauchen den Vertriebler, den Marketingmenschen, wir brauchen den Produktioner, wir brauchen den Entwicklungsingenieur und dann nehmen wir das Qualitätsmanagement und den Einkauf auch noch mit zusammen. Und da habe ich so oft erlebt, dass dann in diesen Roadmapping-Workshops und dann gibt es ja den Marktworkshop und den Technologie-Workshop und den Produkt-Workshop und den Produktions-Workshop und du hast diese unterschiedlichen Akteure da drin und da sind immer diese riesigen Aha-Momente, wieso macht ihr das? Mhm. Ja, das war mir ja gar nicht klar. Ja, na klar geht das dann nicht so. Und das ist für mich wirklich so the power of Roadmapping, eigentlich zu sagen, führt diese unterschiedlichen Perspektiven zusammen und lasst sie gemeinsam überlegen, naja, Moment mal, was braucht es denn, damit wir dann im Jahr 2030 das Getriebeteil aus Carbon fertigen und eben nicht mehr aus Stahl beispielsweise?
Hast du eine Meinung zu den Hightech-Roadmaps oder Hightech-Roadmap in Summe? Das ist jetzt, glaube ich, die Tage veröffentlicht worden.
Ich glaube, mittlerweile sind alle raus. Ja. Ich habe mir Quanten und KI angeschaut. Ich finde es gut, dass wir jetzt politisch mit diesem Instrument arbeiten. Ich finde es gut, dass es auch in gewisser Weise einen Stakeholder-Prozess gegeben hat, dass so unterschiedliche Akteure dabei waren. Es hat mir ein wenig zu lange gedauert. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt kann ich für unsere Organisation ja reflektieren. Also Fraunhofer war da ja auch mit eingebunden. Unter anderem, es waren sehr, sehr, sehr viele Stakeholder eingebunden. Und das hat erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum das so lange gedauert hat. Mit den vielen Köchen und dem Brei und so. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe ja nur gerade gesagt, ich finde, ich liebe dieses Instrument, weil es diese unterschiedlichen Stakeholder zusammenbringt. Das hat man versucht und insofern gebe ich dem Ganzen jetzt mal einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ich hoffe, dass sie es tatsächlich dann jetzt auch in die Umsetzung bringen.
Das Problem ist immer bei solchen großen Stakeholdergruppen, dass es dann doch bewusst sogar gebiased ist am Ende des Tages. Aber was ich jetzt, ich habe noch nicht im Detail mehr durchgearbeitet, aber ich habe natürlich schon reingeguckt und vor allem auch die Roadmaps an sich mir erstmal warum hat man diese gewählt, ne? Und da muss ich sagen, auf dem ersten Blick dachte ich, ja cool, das ist richtig technologieorientiert. Und auf dem zweiten Blick dachte ich, ist das die richtige Systematik, an diesen Technologien sich jetzt so ranzuarbeiten? Da habe ich mein Fragezeichen, da habe ich aber noch keine abschließende Meinung. Da würde ich mich mit dir auch sicherlich auch nochmal austauschen, weil ich glaube tatsächlich, dass unsere Herausforderungen nicht die Technologien per se sind.
Richtig. Und das ist genau der Punkt und da kann ich dir voll und ganz beipflichten. Es fehlt dann wiederum das große Bild. Ja, und tatsächlich zu sagen, so, ne, und ich bin ja nun ein Verfechter der missionsorientierten Politik, wirklich zu sagen, wo wollen wir denn hin? Und wir wollen nicht auf Quantentechnologie ABC, sondern wir wollen ja ein Gesamtbild haben und wirklich dann auch, dass der Staat wirklich nur die Leitplanken setzt. Denn wir sind im Moment schon wieder sehr stark im Klein-Klein und dann gibt es hier ein Programm und da ein Programm, wo ich denke, Mensch Leute, wir müssen aber das schon ein bisschen größer
vielleicht
denken.
Vielleicht schließen wir das Thema einmal ab, unsere Professorenvorlesung, Kurzvorlesung hier im Thema, wo momentan der Stand ist. Also es gibt bei allen größeren Organisationen haben solche Zukunftslabore oder irgendwelche Thinktanks, die da sich darauf spezialisiert haben und auch viel mehr Methoden machen, als wir jetzt hier vorstellen können und auch wollen. Das kann man ganz klar sagen. Es wird sehr viel auch auf Workshop-Themen gesetzt. Da gibt es ja mittlerweile auch bei uns sind oft die War Rooms dann am Ende des Tages, wo man wirklich zusammenkommt und heftig diskutiert, was aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist in so einem Prozess, da reinzukommen. Aber dass die Organisation einen Zukunftsprozess an sich als Bedeutung nicht erkannt haben, das ist eigentlich für große Organisationen zumindest ein Standardprozess. Was wir sehen, ist oft im mittelständischen Bereich, da ist das ein sehr unstrukturierter, wenn überhaupt vorhandener Prozess. Ja. Und deswegen macht
und
das auch
viel
Sinn.
Viel zu wenig.
Viel zu spät oft. Ja. Also wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist, also wenn die Zukunft irgendwie schon die Messe gelesen ist. Ja. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wo wir, sag ich mal, als Fraunhofer-Institut oder als Forscherinnen und Forscher ja gerade reinkommen können und unterstützen können. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und dass sie auch darüber wesentlich tun, auch wenn wir gerne uns über die Forschung der Wissenschaft und unser Thema, aber am meisten Spaß macht es natürlich, wenn es dann auch sehr konkret werden kann für die eine oder andere Organisation.
Und da würde ich eben tatsächlich noch einmal diesen Punkt verstärken wollen, den ich eben schon angesprochen habe, dass wir das tatsächlich auch dann zusammen machen. Ja. Na, also sowohl jetzt OWL mit Baden-Württemberg zusammen, aber auch noch mit diesen anderen Stakeholdern. Der VDI hat diese Szenarien Deutschland 2050 ja entwickelt, dass man sagt, Mensch, super, dass ihr das gemacht habt, aber jetzt lasst es uns auch weitertreiben. Ich habe immer das Gefühl, jeder macht was und es wird nie zusammengeführt und dann geht es wieder unter den Tisch und dann denke ich mir, ja, dann können wir es uns auch sparen.
Ja, ich habe vor allem muss ich da jetzt an die Automobilindustrie denken, ne, wo man ja wirklich auch schon von vielen Seiten gehört hat, dass es da wirklich einen großen Wandel geben wird in gewisse Richtung und ich irgendwie das Gefühl hatte, dass alle dann doch einfach verschlafen haben, auch viele kleinere Unternehmen, die daran natürlich beteiligt waren, die vielleicht auch nicht die Kapazitäten hatten zu sagen, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich plötzlich keinen Verbrennungsmotor mehr habe, auf den ich hinarbeiten muss, sondern der Antriebsstrang komplett auch sich wandelt und das finde ich halt schon das Spannende, wie können wir da wirklich besser werden? Wir haben also diese Szenarien, die Roadmaps, die ausgearbeitet werden, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dieser gesamtheitliche Blick und dieses nicht im einzelnen Silo denken und unsere Region macht das, eure Region macht das, das führt dann ja wieder auch zu nichts.
Ja, aber das sind wir, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt, den hatten wir vorhin schon angerissen, aber über den wir hier meiner Meinung nach nochmal sprechen sollten, ist, warum, obwohl es in Organisationen Leute gibt, die Zukunft ganz gut kennen oder zumindest sie vorhersagen können. Mein Lieblingssyndrom ist ja das Cassandra-Syndrom. Also Cassandra ist auch so eine Mythologie. Ich lese viel, bei mir ist der Lateinunterricht richtig gut hängen geblieben. Mythologische Figur, die von Apollo die Fähigkeit bekommen hat, die Zukunft vorherzusehen, ihn dann verstoßen hat und dann hat er ihr den Fluch auferlegt, dass sie aber niemals die Zukunft verändern kann. Also sie kann allen sagen, was passieren wird, aber die Leute werden es nicht tun. Und das ist ja genau das, was wir vorhin mit Kodak auch hatten. Das heißt, es gibt die Leute, die eigentlich sagen, wir müssen das machen und sie werden trotzdem nicht gehört. Mhm. Und das ist eigentlich das typische Problem von Komplexität in Organisationen, von mangelndem Change dann am Ende des Tages, sich auch darauf einzustellen. Und ich glaube ganz oft, dass es diese Warnungen gibt oder auch diese richtigen Hinweise, aber sie tatsächlich oft ein organisatorisches Akzeptanzproblem haben.
Genau. So ähnlich wie mit Kodak und dem Digitalfilm.
Ja, definitiv. Ne? Und da gibt es ja viele Beispiele dafür, aber da gibt es ja auch gute Gründe dafür, dass das gar nicht so einfach ist. Ne? Unsicherheit bei den Entscheidungsträgerinnen und Trägern hatten wir. Der Change einer ganzen Organisation, also ich selbst wenn jetzt bei Kodak der Chef gesagt hätte, wir machen das, also was hätte das ausgelöst im Unternehmen selbst, wo damals irgendwie 80% des Geschäfts ja auf der Analogtechnik belegt hätte. Also ich meine, da kann man sich auch schnell, es gibt auch Beispiele, wo das ja Firmenchefs dann oder CEOs machen wollten und dann das ganze Unternehmen entschieden hat, da muss er aber weg. Ja. Ne, so, ja. Also das gibt es ja auch. Also es ist tatsächlich, glaube ich, alles nicht so einfach, die Zukunft, sich auf die Zukunft einzustellen, obwohl man ein gutes Bild dafür hat, weil die Komplexität einer Organisation einem manchmal doch im Weg stehen kann.
Auf alle Fälle. Und das ist ja natürlich wieder der klassische Veränderungsprozess. Ja? Also Change, das ist immer hart, das ist immer schwierig. Keiner von uns verändert sich gerne. Und da komme ich aber wieder zu diesem Thema, wenn wir das einfach auch regelmäßiger machen müssen, dann wird es auch selbstverständlicher. Wenn wir das natürlich als Gesellschaft, als Unternehmen über 20 Jahre nicht gemacht haben, weil alles stabil war, wir verlernen das. Das ist wie so ein Muskel. Ja, und ich war jetzt übers verlängerte Wochenende auf Malta. Das ist unfassbar, was diese Insel in den vergangenen 300 Jahren erlebt hat, wie viele Kulturen, Länder und Fürsten sich da die Köpfe eingeschlagen haben. Die mussten permanent mit diesem Wandel umgehen. Und das ist mir da so klar geworden, wo ich dachte, so 2 Jahre waren sie dann so und dann waren sie 2 Jahre wieder so und dann kamen die Osmanen und dann kamen die Franzosen und die Engländer und so weiter. So, und ich glaube, keiner von uns wünscht sich das, aber du hast eben den Kalten Krieg angesprochen, Roman. Das war eine Zeit, da waren wir als Deutschland resilienter. Da waren wir grundsätzlich darauf eingestellt, dass so etwas passieren könnte. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und deswegen brauchen wir die Zukunftsvorausschau. Deswegen brauchen wir dieses Denken auch in Szenarien und auch das darüber sprechen. Denn das ist so ein Punkt, wenn ich jetzt mal ganz kurz einen Abstecher aus der Technik in die Gesellschaft machen darf. Wir werden einen NATO-Angriffsfall haben. Hoffentlich nicht 2027, aber 2028 oder 2029. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Ne? Also du hast jetzt eben Ray Kurzweil erwähnt. Für mich ist Florence Gaub eine ganz große Zukunftsforscherin, die das ja auch im Kontext der NATO macht und die sagt, wir müssen viel mehr auch darüber sprechen, was das auch für Europa bedeutet. Und das muss kein Krieg sein. Das kann eben genauso Thema Cybersecurity, das kann das Thema Energie sein. Und es hilft keinem von uns, wenn wir nicht darüber sprechen, weil wir die Menschen nicht verängstigen wollen, sondern wir müssten eben genau diese Resilienzfähigkeiten wieder trainieren. Und das machen andere Staaten, Schweden, Finnland, die machen es deutlich besser als wir. Und ich glaube, das würde uns als Gesellschaft nicht nur für diesen einen Fall helfen, sondern für ganz viele andere Fälle auch, dass wir einfach wieder, dass wir wieder ein bisschen geschmeidiger werden. Ja,
ja, auf alle Fälle. Ja,
du hattest es am Anfang, glaube ich, ganz schön bezeichnet. Wir sind sehr satt geworden, ne? Und wir fühlen uns relativ wohl mit einer Wohlstandssituation. Und es ist dann natürlich auch ein bisschen unbequem, wenn man sich vorstellen muss, okay, in welche Richtung kann es sich entwickeln? Nicht alle Szenarien davon sind gute Szenarien. Aber letztendlich liegt es ja in großen Teilen auch an uns, zu versuchen, die Zukunft mitzugestalten und in die Richtung zu bewegen, in die wir möchten, dass sie sich bewegt.
Ja. Ja, absolut. Also ich bin da komplett bei dir, ne? Es ist, ich bin mal schon mal gespannt auf die Kommentare, die wir hier bekommen werden, weil das natürlich, es ist ein sehr politisiertes Thema momentan schon. Also man sieht das an allen Ecken und Enden, da kommen viele Themen mit dran, weil ja im Prinzip so eine selbstauslösende Logik hinter dem Konflikt, sag ich mal, schon gerade mit Russland ist. Also im Prinzip würden wir die zwei Dinge nicht tun, dann hätten wir gar kein Problem mit Russland. Diese Logik wird ja zum Teil versucht, die ich persönlich überhaupt nicht teile und auch nicht so sehe, sondern ich glaube manchmal, wenn man in die Geschichte schaut, gibt es und meistens auch oft, wenn Leute zum Ende ihrer Zeit an der Macht sind, gibt es meistens Auslöser, die sie dann ganz primitiv motivieren, Dinge zu tun. Das war schon immer so. Also kann man sich historisch anschauen, weswegen im Nachhinein vielleicht Dinge, die unlogisch klangen, aber manche Leute dann irgendwelche Länder überfallen haben. Und ich bin bei dir, das wird nicht so plump sein. Also das macht die Sache aber so schwierig in der Kommunikation, ne? Weil es ist halt für die meisten Leute so unfassbar abstrakt, ein Cyberangriff oder was gerade hier auch schon in der Ostsee passiert, wenn da irgendwelche Kabel durchschnitten werden. Das Ganze schlägt erst durch, wenn du vielleicht zu Hause sitzt und dein Instagram nicht mehr aufrufen kannst oder sowas. Aber sonst, für viele ist das tatsächlich zu abstrakt noch. Und das machen die Schweden viel krasser. Ich habe das in Schweden gesehen, da wird in den Grundschulen, schon vermittelt. Also es erinnerte mich so an den 60er Jahre in den USA, als die hier geübt haben, die unter den Tisch, wenn die Atombombe fällt. So übertrieben jetzt, ne? Aber im Prinzip diese frühzeitige Sensibilisierung, auf dass die Welt einfach eine gewisse Agilität von uns abverlangt, die ist uns abhanden gekommen. Ja. Wir trauen das unseren Kindern irgendwie nicht zu und ich glaube, wir könnten das aber alle ohne Probleme.
Das glaube ich auch. Und was finde ich bei dem Punkt immer ganz wichtig ist, nur weil wir uns darauf vorbereiten, heißt das ja nicht, dass dieser Fall eintreten wird. Ja, aber wenn er eintritt, dann sind wir vorbereitet. Und es geht nicht darum, den Kindern Angst zu machen, sondern es zu einem ganz normalen Handlungsweise werden zu lassen. Und das ist unsere Eltern hatten alle genügend Nahrungsmittel, um 3 Tage ohne einen Supermarkt zu überleben. So, also das sind so Basics.
Du bist ein kleiner Prepper.
Ja, okay, gut, das wusste ich nicht. Aber
als Corona ausgebrochen ist, ja, so, ich bin zu Hause, 2 Wochen sind safe, Klopapier habe ich auch.
Ja, aber, so, und es ist ja, und es passiert immer wieder. Wir haben es jetzt über Weihnachten in Berlin gesehen. Ja. So, plötzlich war die Energie weg. Mhm. So, was machen wir denn eigentlich damit? Ja. Und es geht nicht darum, den Menschen Angst zu machen. Es geht darum, sie vorzubereiten und einfach dieses Denken in Szenarien zu sagen, so, und dann sind wir darauf vorbereitet und doch, und wir haben irgendwie genügend. Und ich hatte jetzt vor kurzem ein Interview gehört, wo es darum ging, wenn ich denn jetzt ein neues Haus baue, sollte ich denn den Bunker schon mitbauen? So, das fand ich ein bisschen krass, aber in der Schweiz ist das so. Ja, jedes
ist sogar Pflichten.
Es ist Pflicht. Ja, ja. So, und wenn du das nicht abbilden kannst, dann musst du aber vorher bei der Gemeinde fragen, ob da entsprechend dann auch mehr vorher... So, und wir haben so viele Tunnel in Deutschland, wir haben so viele Krankenhäuser in Deutschland, wir haben Fraunhofer Institutszentren, wo ich denke, wir könnten das, wir müssten einfach mal drüber nachdenken. Ja. Und dann haben wir den Plan in der Schublade und ob wir den jetzt ziehen oder nicht, ist eigentlich egal.
Und das ist eigentlich ein guter Punkt, weil wir haben es alle miterlebt zur Corona-Pandemie, wo es auch Pläne gab, die auch in den Schubladen lagen.
Und die Szenarien waren da. Ja, Fraunhofer hat da. Das genau dieses Szenario und hier
also
abgebildet.
Also es war nichts, also jeder Experte hätte gesagt, natürlich kann das eintreten. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ hoch, dass wir in diesen Fall eintreten. Aber die Vorbereitung war einfach unzureichend.
Nee, da kann man ja die Verschwörungstheorien, dass das Ganze schon geplant war, weil es im Senat schon vorgedacht war.
Das wollte ich nicht damit sagen.
Aber wir wollten ja über Zukunft sprechen,
ja, genau.
Oder?
Aber es ist tatsächlich so, in der Schweiz ist es wirklich so, dass jeder Bürger und jede Bürgerin hat Anrecht auf einen Bunkerplatz.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Und ich habe ja gedient und das war ich, aber hab mir schon mal, wir haben ja schon eine Folge zum Militär gemacht, da konnte ich schon mal das positionieren. Und ich war aber aus verschiedenen Gründen, kenne ich sehr gut das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Das ist in Gesamt-Süddeutschland die einzige, die einzige Anlaufstation, und dort hat man den Bunker vor 10 Jahren aus Kostengründen geschlossen. Ja. Das heißt, an der einzigen wirklichen Anlaufstation für ein, würde jetzt morgen wirklich was ausbrechen, hätten wir nur dieses eine Bundeswehrkrankenhaus im südlichen Raum, was für die Gesamtversorgung zuständig ist, und das hat keinen Bunker mehr, weil er geschlossen wurde, weil man überhaupt nicht mehr dieses Szenario auf dem Schirm hatte, dass man das mal brauchen könnte. Mhm. Jetzt wird ja gerade hier mit dem Rettungsplan, ich habe den genauen Namen,
Plan Deutschland,
praktisch jetzt wird da versucht, jetzt dagegen zu wirken. Ja. Und das sind schon falsche Vorausschauprozesse, wenn es überhaupt welche gab.
Richtig.
Wahrscheinlich gab es keine. Ne? Ja. Das ist definitiv so. Ja, kein leichtes Thema.
Nee,
definitiv
nicht. Aber ich finde, das ist eine wichtige Quintessenz. Nämlich natürlich, wir sollten in jedem Fall in die Zukunft schauen, wir sollten Szenarien entwickeln, aber wir sollten die Pläne, die wir dann auch schmieden, nicht nur in der Schublade haben, sondern auch aktivierbar haben. Also so für den Fall der Fälle bereit sein, dann auch zu handeln.
Ich nehme ja ungerne Juristen hier gerne als Vorbild, aus verschiedenen Gründen, wir haben ja so unser Problem an einer Stelle. Aber tatsächlich, das, was mir meine gute Juristin auch aus Fraunhofer Zentrale mal gesagt hat, wir machen ja die Pläne nur für den Fall, dass wir sie brauchen, und eigentlich ist unser Ziel, dass wir sie nie brauchen.
Genau.
So,
ja.
Und
ich finde, das ist eine gute Denkweise.
Absolut,
genau.
Das ist eine extrem gute Denkweise, darauf vorbereitet zu sein, und dann ich habe dann immer auch diese Diskussion besser verstanden, weil das ging es dann um Kooperationsverträge mit Unternehmen. Ja. Ich sagte, ich will ja mit denen kooperieren und sowas. Und ich gesagt, aber Dumitrescu, für den Fall, für den einen unwahrscheinlichen Fall, dann haben wir das doch. Ist auch besser, wir setzen uns jetzt damit auseinander, als wenn es dann eintritt und wir dann mehr oder weniger panisch uns alle anschauen und alle haben Angst, was jetzt passiert.
Und da kommen wir jetzt vielleicht noch einmal auf die Unternehmen zurück. Wir hatten das ja auch in unserem Gedankenexperiment, das Thema Ressourcenverfügbarkeit und Lieferketten. Mhm. Genau dafür brauchen wir diese Szenarien nämlich auch. Denn wie gesagt, also Straße von Hormuz ist ja nur ein Beispiel. Ja. Taiwan ist im Zweifel ein zweites Beispiel. Und so weiter und so weiter. Und wir sind auch hier wieder, wir kommen aus einer Zeit, in der wir als Deutschland alles hatten. Sowohl Import als auch Export. So, und das hat sich geändert und das wird auch so schnell nicht wieder zurückgehen. Und das ist der Punkt, wo die Unternehmen, und das sehe ich jetzt schon, dass sie über diese Notwendigkeit der Material- und Ressourcenverfügbarkeit tatsächlich verstehen, oh, wir sollten vielleicht mal in Szenarien denken. Denn wenn das Kupfer beispielsweise nicht mehr verfügbar ist, müssen wir, und dann kommen wir in das Thema Recycling, ne, können wir eigentlich da auch etwas wieder zurückführen. So, und das gibt mir dann wieder Hoffnung, ja, das kennen wir ja nun auch beide, wenn nichts mehr geht, geht Innovation. Also, dass einfach im Moment dann so viel passiert, dass wir sagen, so einfach aus dieser Notwendigkeit heraus, wenn ihr das vorher schon nicht wolltet, aber jetzt müsst ihr euch damit auseinandersetzen, denn das verstehen die sehr schnell. Ah, wenn wir plötzlich unsere Materialien nicht mehr kriegen, ja, dann können wir ja nicht mehr produzieren. Okay, dann haben wir ja wirklich ein Problem. Ach, wirklich?
Absolut. Das ist also diese resilienten Wertschöpfungsketten, das ist auch bei uns im Cluster immer ein Riesenthema. Ja. Und so schnell das immer hochkocht, so schnell ist es dann wieder aus den Köpfen.
Leider.
Das ist wirklich sehr erstaunlich. Ja,
das merken wir natürlich bei der Pandemie auch. Ne? Irgendwie scheinen wir das sehr schnell verlernt zu
haben. Ich weiß, was das für ein Thema bei uns war. Ne? Als das mit der Chipkrise war, dann wurde hier spekuliert, ob es so war, weiß ich nicht, zu 100%. Da wurde ja hier spekuliert, dass ja Klaas, hier ein Clusterpartner von Miele, die alten Waschmaschinen gekauft haben, um die Chips überhaupt, irgendwelche Chips zu bekommen, weil die Chipkrise so, da war die große Chipkrise, das war immens. Da hatte mir ein Geschäftsführer von großen Unternehmen, ich erzählt, da ist er zu TSMC gefahren, nach Taiwan, und da hat er gemeint, da saß er da auf der Bank, praktisch ein Geschäftsführer von einem Unternehmen noch ein anderer, da warst du der kleinste Fisch überhaupt, ne? Dass du da mal einen Termin bekommen hast und hast gebettelt, dass du was bekommst.
Ja. Aber das, könnte auch noch 1000 Beispiele nennen, aber das ist ja nicht unser Thema jetzt.
So. Nee, auf keinen Fall. Aber es spielt natürlich mit rein, die Notwendigkeiten. Das ist ja das, was wir heute ja auch hier vermitteln wollten, die Notwendigkeit der Vorausschau. Ne? Ja. Das ist keine biedere Geschichte, die man irgendwie so macht, sondern es ist nicht nur hochspannend in der, als Wissenschaft, sondern es ist vor allem hochspannend aufgrund ihres Einflusses auf unsere Gesellschaft, auf unser tägliches Leben, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie die Zukunft ausschauen können.
Und es ist nicht optional.
Nein, es ist
nicht
optional.
Also ich glaube, das muss einfach echt nochmal ganz klar gesagt, es ist nicht optional, wir müssen uns damit beschäftigen. Und es macht, by the way, auch echt richtig viel Spaß.
Absolut.
Also das finde ich halt immer. Ja, also diese Fähigkeit zu erlernen macht ja Spaß.
Total.
Ich muss mir da auf jeden Fall an die eigene Nase fassen, weil ich jetzt, glaube ich, einige Hausaufgaben mitnehmen muss. Ich muss erstmal ein paar Zukünfte auch für mich selber entwickeln.
Zum Beispiel?
Macht immer Sinn.
Na klar.
Ja, nehme ich direkt als Übung mit. Ich mache es aber KI-gestützt. Also die KI wird mich auf jeden Fall ein bisschen entlasten.
Ja, das hast ja gehört. Katharina hat ja da schon ihre Zweifel angedacht. Aber ich habe das auch verstanden. Das ist ja im Prinzip, und da bin ich komplett bei dir, wir werden das Thema nicht technologisch auslagern können. Das ist, dieser ganze Prozess ist kommunikativ, sozial. Er ist, er muss auch das, und man sagt ja oft das undenkbare Denken und so. Das können KI-Systeme in der Regel nicht gut. Und auch die Agentensysteme wie jetzt Mirrorfish, die, also ich weiß nicht, ob du Mirrorfish kennst, das ist jetzt ein Riesenhype gerade. Okay. Es läuft auf GitHub auch relativ steil nach oben. Das ist ein, wie soll man das beschreiben? Das ist so eine Mischung aus, also es ist ein Agentensystem, dem kann ich zum Beispiel eine Geschäftsidee geben und dem kann ich auch einen Bericht geben, Pitch-Deck oder dergleichen, und dann bildet er dahinter praktisch einen Graph-Rack, also einen Wissensgrafen auf mit diesen ganzen Informationen, und kann dann ein Agentensystem, die praktisch, die könnten im einfachsten Fall können das Personas sein, also mögliche Käufer oder Interessensgruppen, kann aber auch anders geartet sein, und die führen dann eine Diskussion, aber wirklich Hunderte von diesen Agenten. Die führen eine Diskussion darüber.
Also so ein bisschen Open Claw angelegt?
Es ist doch komplett. Es ist komplett so ein Agentensystem. Aber halt sehr fokussiert jetzt auf Vorausschau.
Okay.
Schon sehr fokussiert auf das Thema Vorausschau. Okay. Und dann können die natürlich sagen, wie wahrscheinlich ist, dass dein Produkt gekauft wird.
Okay.
Oder eben, du kannst aber auch was alles andere da reinschieben. Also wird für alle möglichen Vorausschau. Deswegen Mirrorfish, als ich gucke dort in den zukünftigen Spiegel, sage ich jetzt mal, hinein. Ich fand das vom Gedanken her schon sehr gut. Hab mir da jetzt sehr viele Videos angeschaut, auch wie es genutzt wird und was dort genutzt wird. Und das ist schon beeindruckend. Allerdings, wenn du nicht die richtigen Daten das System fütterst, das weiß ja nur das, womit du es fütterst. Also bleibst du immer noch im eigenen Saft, auch wenn du da, das ist natürlich schon beeindruckend, 1000 Agenten da aufbauen kannst. Also zumindest in dem Maße ist es ein Effizienzgewinner. Definitiv unser, ich nenne es nochmal Ausgründung, unser ehemaliges Spin-off, die Unity AG. Die hat jetzt ein ähnliches System aufgebaut. Wir haben nächste Woche mit denen Termin, dann kann ich das sicherlich auch eher
vergleichen.
Kann ich vergleichen, das wird ähnlich aufgebaut sein. Also die Systeme, die sprießen ja dann gleich ähnlich raus. Aber es hat ein chinesischer Student gemacht, dieses Mirrorfish. Und der hat praktisch dann irgendwie gleich 4 Millionen Euro, mehr oder weniger. Der hat gar keine Founding-Runner gemacht. Dem wurde halt Geld zugeschoben, dass er das weitermachen sollte. Der ist auch nicht unbekannt. Also der das gemacht hat, das ist ein sehr bekannter, sag ich mal, Entwickler auf GitHub. Und so ist es ja momentan oft, gerade so Agentensysteme, die Ideen sind ja relativ offensichtlich. Also ich finde das spannend, aber ob das dann jetzt hier die Zukunft der Zukunftsforschung ist, da hätte ich meine großen Zweifel, ob das so ist. Es wird sicherlich ein Werkzeug dabei sein, das Thema KI-Unterstützung, gerade für bestimmte Recherchen, oder eben auch, ich sag jetzt mal, reinzugucken, was hat denn das Agentsystem gesagt? Und dann ordnet man das aber nochmal mit ein und sagt, okay, was waren die Limitationen? Da glaube ich schon dran.
Es gibt ein Zitat, was ich jetzt immer gerne bringe, was einer tatsächlich bei Twitter gepostet hat. Du kannst den Denkprozess mittlerweile sehr gut auslagern nach außen. Aber was du nicht auslagern kannst, ist das Verständnis. Also der Prozess des Verstehens. Und das halte ich bei solchen Systemen immer für schwierig, weil natürlich kannst du viel berechnen lassen und im Hintergrund unterhalten sich die Agenten. Was bringt dir das aber im Endeffekt, wenn du das nicht mehr nachvollziehen kannst, wenn du gar nicht mehr das Verständnis entwickeln kannst, wo jetzt diese unterschiedlichen Theorien beispielsweise herkommen? Und ich glaube, wir stürzen uns natürlich jetzt, ich natürlich auch, auf verschiedene Agentensysteme. Aber ob das letztendlich der Weisheit letzter Schluss ist? Das bleibt
abzuwarten. Das wird die Zeit sehen, die Zeit zeigen. Und das ist ja letztendlich so, wir müssen es ja dann auch immer erstmal nutzen, um dann festzustellen, okay.
Genau.
So, und wir sind natürlich ganz oben auf dem Hype-Cycle. Ist ja auch klar. Ja, definitiv. Und jetzt werden wir runterfallen und sagen, okay, das ist doch alles ein bisschen teuer für das, was wir da eigentlich
kriegen. Ja, aber pass auf hier. Also für mich ist tatsächlich wahrscheinlich die größte Gefahr von so einer Zukunftsprognose nicht die Prognose selbst, sondern hier Krösus, das, was wir als Menschen daraus dann machen. Ja. Und ich habe von OpenAI, OpenAI hat ja auch eine Studie rausgebracht zum Thema Halluzinationen. Die ist vom letzten Jahr, also relativ frisch auch noch. Und selbst OpenAI hat eigentlich relativ gut beschrieben, dass es echt gefährliche Interpretationsmöglichkeiten gibt von dem, was ChatGPT rausgibt. Mhm. Ne? Also das ist auch Microsoft hat das mittlerweile raus. Microsoft Research hat auch eine Studie raus. Also die weisen natürlich selber, wahrscheinlich vielleicht auch aus rechtlichen Gründen an einer Stelle, aber sie weisen ja selber darauf hin, auf die Limitationen. Momentan in dem Hype will das halt auch gar keiner so richtig hören, weil man kann so viele tolle Sachen damit bauen und machen. Aber ich würde das als warnendes Signal schon ernst nehmen, wenn jemand, der die Technologie liefert, selber sagt, gut, wir haben halt eine relativ hohe Halluzinationsquote nach wie vor und hoch, was heißt hoch? Hoch wird auch noch 10% sein oder 5%
ja, auch noch. Ja, das hängt, glaube ich, sehr stark natürlich von dem Modell ab. Also es ist schon deutlich gesunken, aber es ist nicht behoben. Ist nicht und Sam Altman hatte vor, ich glaube, einem Jahr oder vor zwei Jahren, hatte er gesagt, 2026 werden wir nicht mehr über Halluzinationen sprechen. Also er ist auch nicht so besonders gut bei den
Zukunfts- ist auch nicht passiert und da bin ich, du hast es am Anfang sehr schön gesagt, die pushen natürlich ihr Geschäftsmodell gerade. Das ist ja auch völlig klar.
Dann musst du
klar.
mal Angst machen und dann musst du Hoffnung machen und dann musst du wieder das. Also das ist ja halt einfach so. Ich glaube, wichtig ist da immer, dass man sich nicht verunsichern lässt. Und deswegen ist, denke ich, der Call for Action auch aus dieser Runde sein. Beschäftigt euch damit. Ja. Ja, seht, was möglich ist, seht, was nicht möglich ist und unterzieht dem Ganzen auch einen Realitätscheck. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, auch dass wir das den Unternehmen immer wieder sagen. Was ist tatsächlich möglich? Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, aber behaltet eine gesunde Distanz.
Ja. Und es wird auch nicht in so einer Mechanisierung, wie das ja in den 60er Jahren ja schon in der ersten Welle eher war. Das heißt, wir können die Zukunft komplett durchplanen, weil wir die richtigen Methoden und jetzt haben wir noch KI, da wird es nicht enden. Also es wird nicht die Lösung sein, sondern es wird der Faktor Mensch und der gemeinsame soziale Prozess, der wird ja ganz, ganz wesentlich sein. Auch das ist, finde ich, eine wichtige Botschaft aus der heutigen Folge heraus. Und das spricht ja alles dafür, dass wir frühzeitig auf die Kinder zugehen, auf die Menschen diese Zukunftsdenken als Kompetenz verstehen. Und es spricht auch dafür, dass wir es als kontinuierliche Aufgabe, das hast du jetzt ja auch ein paar Mal betont, in den Unternehmen, in Organisationen verstehen und nicht sagen,
wir machen einen Zukunftsprozess
oder eine
Vision.
Ja, ja,
ich hake dran.
Ja, das ist der Klassiker.
Ja, genau. Ne, es gibt keine Ahnung.
Done that. Ja,
ich habe, also wie viele Geschäftsführer hier gekommen sind, die mehr oder weniger Druck von ihrem Gesellschafter oder Investor oder was ich was haben und sagen, wir müssen einen Zukunftsprozess machen. Ja. Wo fangen wir denn an? Oder also wo stehen wir denn schon? Ja, wir fangen jetzt mal damit an. Das ist eigentlich immer viel zu spät. Ne? Ja. Definitiv.
Aber das Schöne ist, wir können uns in 18 Monaten wieder treffen und dann werden wir sehen, ob wir alle arbeitslos sind, ob die KI uns abgelöst hat oder nicht. Also das ist das Schöne an kurzfristigen Zukunftsvorhersagen, die kann man dann immer sehr schnell auf die Probe stellen.
Das ist ein guter Punkt,
ja. Ja, von daher. Hast du noch einen Punkt? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, wo du sagst, du hast schon so viele Call for Actions ja gemacht.
Ich glaube auch. Also die Liste ist wahrscheinlich relativ lang. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, wie viele ich hatte. Ich hoffe, es waren nicht mehr als 5. Das kann man ganz gut beherrschen. Gut. Und ich denke, das Wichtige ist halt immer, ne, neugierig bleiben und sagen, lass es uns ausprobieren. Und vielleicht noch ein Punkt, was ich meinen Studierenden immer gerne mitgebe, wenn wir über das Thema Zukunftsvorausschau sprechen und auch wie wie trainieren wir diesen Muskel. Ich persönlich finde ja Science-Fiction lesen oder sehen total inspirierend und da haben wir ja auch ganz unterschiedliche Kulturen. Ne? Da gibt es ja mittlerweile gibt's eine ganz tolle chinesische Science-Fiction-Community, die finde ich immer total abgespaced. Mhm. Da merke ich auch so, oh krass. Ja, und dann haben wir die Amerikaner, aber auch in Deutschland und auch da manchmal zurückzugucken, Ursula Le Guin, ja, eine der Autorinnen so in den 80er, 90er Jahren, wenn ich jetzt ihre Romane lese, denke ich so, oh krass, ja, oder auch das, was du gesagt hast. Also das finde ich auch nochmal dieses, lasst uns auch in die Vergangenheit gucken, um zu sehen, was da aus, für die Zukunft drin war.
Definitiv. Und wer mit dir in die Diskussion kommen möchte oder auch mit mir, wir beide machen ja noch in diesem Jahr unser Symposium für Vorausschau und Technologieplanung in Berlin. Also da werden wir einfach hier auch nochmal mit verlinken. Ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Gelegenheit, einfach, ja, wenn man mit in der Fachcommunity, gerade für Unternehmen, ist das mega spannend, sich auszutauschen, glaube ich, auch nochmal eine gute Gelegenheit.
Unbedingt. Also einerseits, woran forschen die Forscherinnen und Forscher gerade, aber auch, was setzen die Unternehmen ganz konkret um? Was gibt es an neuen Instrumenten? Wir werden natürlich wieder einen KI-Foresight-Track haben, aber wir werden eben auch die anderen Themen berücksichtigen. Und wenn ich so zurückdenke, so die letzten Jahre, wir hatten ja schon einen Insektenforscher und einen Astrologen. Und also das ist ganz, einfach ganz total inspirierend.
Ja. Absolut. Von daher, da freue ich mich auch definitiv drauf.
Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das hat auf jeden Fall die Diskussion deutlich bereichert und ich finde vor allem den Spirit und die optimistische Einstellung, die du mitbringst, sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, das ist auch das, was die Hörerinnen und Hörer dann heute mitnehmen können. Zukunftsforschung muss keine Angst machen. Das muss nichts sein, wo man wirklich dann sich auch nur im stillen Kämmerlein einsperrt, sondern ganz im Gegenteil. Zukunftsforschung ist was, womit wir uns alle beschäftigen sollten, damit wir hoffentlich gemeinsam tatsächlich auch eine bessere Zukunft gestalten können.
Und sie macht Spaß.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.